Hier sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen.
Salut, ça va? Bonjour, bonsoir. Willkommen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, moin.
Wir haben uns hier versammelt in unserer Dreierrunde, um einen weiteren Film zu besprechen, den wir gucken durften und gucken mussten. Und zwar Sausage Party. Es geht um die Wurst.
Ja, ein tolles Erlebnis. Bin sehr glücklich, dass Wahnsinn. Ich ihn gucken durfte.
Ja, also ich habe den Film ausgesucht. Mike und Tobias kannten ihn vorher nicht, beziehungsweise haben sie ihn zumindest nicht geschaut. Daher erzähle ich euch jetzt kurz etwas zum Film selbst. Vielleicht wollt ihr den auch gucken, bevor ich nachher spoilern lasse. Ich warne aber vorab, wann die Spoiler kommen. Sausage Party stammt aus dem Jahre 2016. Es war einer der ersten animierten Filme, die nicht für Kinder waren und sogar in den USA mit einem R-Rating gesegnet wurden. Denn genau das hatten die Schaffer des Films vor. Regie geführt hat Conrad Vernon, der auch Shrek 2, Madagaskar 3 oder The Addams Family mitgemacht hat. Und Greg Tiernan, der ebenfalls in der Addams Family, ich nehme mal an, da hat man sich dann kennengelernt, und Thomas die kleine Lokomotive Regie geführt hat. Die Story haben sich Seth Rogen, Evan Goldberg und Jonah Hill ausgedacht. Bei den drei Namen, wenn man das hört, dann kann man sich schon vorstellen, in welche Richtung der Film gehen wird. Denn die drei machen eigentlich ziemlich abgedrehte, schräge, satirische Filme, die man nicht allzu ernst nehmen sollte. Definitiv nicht. Kanntet ihr die drei vorher schon?
Also Seth Rogen und Jonah Hill sind mir als Schauspieler auf jeden Fall bekannt gewesen. Ich habe allerdings von ihnen, was sie jetzt als Autoren oder Regisseure gemacht haben, noch nichts vorher gesehen. Und vielleicht sogar aktiv gemieden, weil, ja, ich habe so die Befürchtung, das ist nicht meine Art von Humor.
Ist sehr speziell, definitiv.
Ja, mir war im Prinzip nur der Name Seth Rogen ein Begriff. Aber da ich so oder so bei Schauspieler und Produzenten, was weiß ich, Namen nicht drin bin, ja, keine Ahnung, es ist ein Name.
Es ist ein Name, man kann das Gesicht auch schon mal gesehen haben, wer The Interview oder Bad Neighbors gesehen hat, der sollte denjenigen kennen oder Das ist das Ende. Alles sehr abgedrehte Filme. Und ansonsten liest sich der Cast des Films auch wie ein Zusammentreffen von jeder Menge Comedy-Ikonen. Da hätten wir noch Kirsten Wiig, Bill Hader, Michael Cera, James Franco und Co. Also es sind einige Namen, die man schon mal gehört, gesehen, gelesen haben könnte.
Edward Norton, nicht zu vergessen, vielleicht neben den Schreibern Stimmt. Der namhafteste aus der ganzen Reihe.
Spielt auch einen der Hauptcharaktere.
Genau, und Salma Hayek. Wobei ich jetzt nicht so weiß, wie ihr Status heutzutage so ist, aber sie war ja vor 20 Jahren mal relativ populär.
Ja.
Und ist kürzlich durch Black Mirror zu neuen Ehren gekommen.
Ja gut, da bin ich noch nicht ganz durch. Ich finde aber, bei ihr habe ich nicht so diesen Vibe von muss eine Comedy sein, bei der sie mitspielt.
Nö, das nicht, aber sie hat da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Talent. Ich will allerdings Black Mirror jetzt wirklich nicht spoilern, aber das ist durchaus auch witzig.
Ich mag Salma Hayek. Ja, Fun Fact zu dem Ganzen, dadurch, dass es ja ein animierter Film ist, dachten viele Leute oder denken wahrscheinlich immer noch sehr viele, dass dieser Film für Kinder gemacht ist. So auch 2016, als der Film mit einem Trailer angepriesen wurde in einem kalifornischen Kino, direkt vor dem Film findet Dory in der Vormittagsvorstellung. Der Trailer war wohl schon sehr vielsagend, denn die Eltern fanden das nicht so witzig.
Immerhin heißt das dann wahrscheinlich, dass es kein Marketing-Stunt oder so war, denn man könnte den Film ja bestimmt auch so in einem Trailer zusammenschneiden, dass er überhaupt nicht anstößig ist. Und das wäre dann ja wirklich eine arschige Aktion.
Ja, das stimmt. Sonst hätte man irgendwie durchblicken lassen müssen, dass das ein Film ist, den vielleicht die Eltern toll finden. Dann hätte man wieder Publikum gewonnen, wenn man das im Vormittagsprogramm zeigt, weil die Kinder ja wahrscheinlich nicht allein im Kino waren. Und dann hätten die Eltern sich vielleicht gedacht, so, hey, guck mal hier, wenn die Kinder schlafen, gucken wir den.
Ja, aber wenn die Kinder den Trailer sehen, dann denken die doch auch, hey, cool, da sprechende Würstchen, das will ich auch sehen. Und gehen dann ihren Eltern auf den Sack und werden dann entweder bitter enttäuscht, weil sie ihn nicht sehen dürfen, oder sie dürfen ihn sehen und werden dann traumatisiert.
Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber Kinder merken sich das vielleicht nicht so lange und vergessen das wieder.
Okay, ich habe Kindern da ein bisschen mehr zugetraut, aber du bist die Expertin.
Ja, das kommt drauf an, welches Alter.
Oftmals verstehen Kinder sowas ja auch nicht. Und wenn ich da an unsere Kindheit denke, ganz ehrlich, zu Ostern lief Watership Down. Geiler Film für Kinder. Ich weiß, ich habe den damals auch nicht gerafft. Insofern, also Sausage Party würde ich auch theoretisch mit meinem Kind gucken, glaube ich.
Ja, jein, vieles davon, würde ich sagen, würden kleine Kinder, gerade kleine Kinder, einfach nur witzig finden und sich denken, haha, guck mal. Aber einiges davon, es gibt Stellen im Film, da finde ich, das sollte ein Kind nicht sehen.
Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall auch kein so Disney-typischer Move. Also Disney hat ja des Öfteren auch schon mal sowas gebracht, wie halt so Gags für Erwachsene mit reingestreut.
Ja.
Die du als Kind halt wirklich nicht raffst.
Wo der Film aber immer eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und Netflix ist auch so nett. Wir haben ja beim letzten Mal schon gemerkt, dass die Inhaltsangabe von Netflix irgendwie sowas weglässt. So auch bei Sausage Party, denn die sagen, Sausage Party, als ein gutmütiges Würstchen entdeckt, wie das Leben nach dem Supermarkt aussieht, versucht es in dieser anzüglichen Komödie, die anderen Lebensmittel zu retten. Ich finde, das sagt überhaupt nicht aus, wie krass der Film ist.
Nee, das stimmt. Allerdings ist der Film ja gar nicht auf Netflix zu sehen. Ich frage mich, warum es da überhaupt eine Beschreibung gibt. Vielleicht wird die überarbeitet, wenn er dann doch mal auf Netflix kommt.
Vielleicht war er mal auf Netflix?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war er mal. Und in anderen Ländern ist er vielleicht immer noch. Und eventuell gerade weiter so anzüglich, aber nicht so blümchenanzüglich ist. Vielleicht ist er deswegen auch nicht mehr drauf. Vielleicht haben die auch einfach nur gerade die Rechte nicht.
Wahrscheinlich.
Der Inhaltstext direkt auf der Packung des Films, wenn man den als DVD oder Blu-ray kaufen möchte, verrät da schon ein bisschen mehr. Denn da heißt es auch, dass die Wurst nach dem Supermarkt aufklären möchte. Aber da steht dann auch mit drauf, dass es in den USA ein R-Rating gab und für Kinder und Jugendliche somit ausdrücklich nicht geeignet ist.
Ja gut, und wenn du die DVD umdrehst, dann wird da höchstwahrscheinlich ein riesiger FSK 16 Sticker drauf sein. Und ja, daran würde man es dann vermutlich auch erkennen.
Ja gut, man kann es natürlich sagen, ne, ab 16 bist du kein Jugendlicher, sondern Adoleszierender, keine Ahnung. Wir sind alt genug dafür.
Vielleicht sind wir auch schon zu alt dafür.
Das fürchte ich auch. Es müsste eine Altersobergrenze geben von der FSK. So dass man sagt, okay, dieser Film, ja, ab 16, aber musst auch aufpassen, wenn du älter als 22 bist, dann wird's auch wieder schwierig. Dann solltest du ihn vielleicht nicht gucken.
Ja, da musst du aber auch einen Menschenverstand-Aufkleber drauf machen. So, du wirst getriggert, wenn du zu viel Menschenverstand hast.
Oh ja, dann kommen wir auch zum Satire-Aufkleber auf jeglichen Produkten.
Oh ja. Überall nur noch Aufkleber drauf. Wie habt ihr euch denn auf den Film vorbereitet? Ich glaube, ihr wusstet grob, worauf ihr euch einlasst.
Erstmal schön ein paar Würstchen gegrillt. Nein, also ja, ich wusste so halbwegs, worauf ich mich einlasse. Also ich wusste die Grundzüge der Handlung, beziehungsweise dass es dort um eine bestimmte Liebesgeschichte geht. Und ich habe ein paar Stimmen gehört, die da von doch einem recht niveaulosen Film gesprochen haben. So, das war eigentlich alles, was ich wusste. Und ja, ich bin dann mit diesem Wissen rangegangen, habe mich im Vorfeld jetzt nicht sonderlich informiert. Ich glaube auch, dass das Ganze von Seth Rogen und Konsorten geschrieben ist, wusste ich vorher nicht. Glaube ich. Mhm. Also ja, ich habe mich eigentlich erst im Nachhinein so wirklich eingehend darüber informiert.
Ja, ich kannte ein paar Bilder und die Geschichten von dir, Georgia, dass du deine Mitmenschen gerne damit quälst oder wirklich quälst. Insofern bin ich da mit einer Erwartungshaltung weit unter Null rangegangen. Man könnte so Marianne Gram schätzen.
Okay, ich verstehe jetzt, weshalb du meintest, dass du mit wesentlich schlimmer gerechnet hast. Ja, eventuell habe ich im Vorhinein gesagt, dass ich den Film schon anderen Leuten in Anführungszeichen angetan habe, gerne in meinem Beisein, dass wir das zusammen geguckt haben. Deswegen habe ich den Film auch schon so oft gesehen. Weniger, weil ich den so geil finde, sondern mehr, weil ich die Reaktion der anderen Menschen so geil finde. Deswegen fand ich das sehr schön, dass wir den zusammen geguckt haben. Ich wenigstens so ein bisschen was mitbekomme, was während dem Film für Kommentare, Geräusche kommen.
Wobei man halt dazu sagen muss, dass wir uns natürlich jetzt nur virtuell den zusammen angeguckt haben. und du somit ja, zum Beispiel mein ständiges Kopfschütteln gar nicht mitbekommen hast.
Ja, leider.
Aber hey, niemand musste kotzen.
Niemand musste kotzen.
Vielleicht hat derjenige sich auch nur in richtigen Momenten gemutet.
Okay, bevor wir jetzt hier komplett abkotzen, würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt in den Film rein. Also ab hier gibt es jetzt Spoiler. Wir besprechen den Film, also beziehungsweise ich erzähle in ganz knapp und kurz zusammengefasst in Teilen, was im Film passiert. Und dann besprechen wir das, was wir darüber denken, tun, was ich vielleicht vergessen habe, was super wichtig war. Also von daher, wer den Film noch gucken möchte und nicht wissen will, was da drin genau passiert, jetzt ausmachen, Film schauen, später weiterhören. Der Film startet damit, dass der Morgen anbricht und ein Laden aufgemacht wird. Der Shopwells, in dem sich alles abspielt. Oder so gut wie alles abspielt. Es ist ein früher Morgen. Die Anthropomorphen, das heißt vermenschlichten Lebensmittel, wachen auf, stimmen das Lied an, ihr Lobpreisen der Götter, was die Menschen sind, die dort einkaufen kommen, singen über ihre Fantasie von einem Paradies nach dem Einkauf, von dem Jenseits, wo sie alle hin möchten. Und in der Szene, während das Lied gesungen wird, werden verschiedene Lebensmittel gekauft, unter anderem auch ein Honigsenf, der auch noch ganz stolz ruft so, ey, ich bin jetzt weg, ich bin auserkoren. Und unsere Hauptdarsteller, drei Würstchen namens Frank, Barry und Carl und ein Brötchen namens Brenda, werden auch ausgesucht. Mit diversen anderen Produkten landen sie im Einkaufswagen, werden durch die Gänge geschoben und irgendwo mitten im Gang kommt der Honigsenf, der während dieses Einkaufs wieder zurückgebracht wurde, weil er fälschlicherweise gekauft wurde, mit in diesen Einkaufswagen. Und dieser Honigsenf ist total verängstigt, hat so richtiges Trauma von diesem Jenseits, von dem er jetzt wieder zurückkommt. Und möchte auf keinen Fall nochmal wie gesagt gekauft werden und stürzt sich vor dem Wagen auf den Boden, begeht Selbstmord. Und da haben wir einen riesigen Kriegsschauplatz, wo ich direkt an 9/11 denken musste. Überall Mehl, tote, zerstörte Lebensmittel und einfach nur noch Horror. Bei diesem Teil, so als Anfangsaufmacher, da habe ich mich schon gefragt, so das Lied, das Jenseits und Co., hat er schon so ein bisschen Kritik an Religion?
Ja, wird sicherlich später noch ein bisschen deutlicher, aber jetzt, also insbesondere, wenn man es schon weiß, ne, dann klar, dann ist das ja irgendwie die Erlösung, auf die die ganzen Lebensmittel da warten.
Ja, sie bleiben ja auch brav in ihren Verpackungen und sagen, ja, bloß nicht raus. Und wenn der Mitarbeiter da durch die Gänge ging, so dieses, oh nein, der guckt jetzt, welche verdorbenen Lebensmittel jetzt entsorgt werden müssen, die jetzt in die Hölle kommen.
Na gut, sowas wie die Hölle, das sagen sie ja nicht explizit, ne? Bloß sie kommen dann halt nicht ins, nennen sie es Paradies oder Jenseits?
Ja, das Jenseits ist es.
Genau. Ja, das ist halt sozusagen das Paradies und wenn sie weggeworfen werden, kommen sie halt nicht dahin.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie den Mülleimer nennen. Auf alle Fälle kam der Fürst der Dunkelheit, glaube ich, nannten sie den Mitarbeiter, der das aussortiert.
Ja, okay, das weist dann ja schon wieder auf den Teufel hin, insofern ist es vielleicht wirklich die Hölle. Wobei man auch sagen muss, auch wenn das jetzt direkt am Anfang schon loslegt mit seinen Anspielungen auf Religion, dass ja auch recht schnell klar gemacht wird, dass das alles relativ albern und ein bisschen anzüglich ist. Das merkt man ja auch schon bei dem Lied.
Ein bisschen anzüglich.
Aha. Richtig. Ich habe leider den Text jetzt nicht vor Augen, aber da wird ja auch schon der einvernehmliche Geschlechtsverkehr herbeigesehnt.
Das ist ja im Grunde auch der einzige Grund, weshalb unser Hauptwürstchen und Brötchen unbedingt ins Paradies wollen, beziehungsweise ins Jenseits.
Ich habe mich allerdings gefragt, was sie wirklich davon abhält, es mitten im Laden miteinander zu treiben. Da kommt ja so ein bisschen die christliche Moral dann tatsächlich ins Spiel. Das ist auch witzig irgendwie.
Ja, das ist ja auch ganz von Anfang an so dieses, wenn du aus der Packung schlüpfst, dann bist du ja verdorben und wirst weggeworfen.
Vollkommen zu Recht.
Deswegen denke ich, ist die Wortwahl von den Lebensmitteln auch entsprechend, dass die nicht sagen abgelaufen, sondern verdorben.
Ja, aber bei Lebensmitteln ist das ja auch vollkommen zu Recht, wenn die dann weggeworfen werden. Also kauft ihr offene Produkte?
Nee, eigentlich nicht, nein.
Nee.
Also die haben ja schon Eigeninteresse daran, dass ihre Verpackung intakt bleibt.
Ja, Weil, ach stimmt, unrein wird es ja gesagt, nicht verdorben. Unrein ist, sind die ja dann auch teilweise, ne?
Ja. Ja, aber das ist so von der Analogie her schon ganz gut getroffen. Religion und Lebensmittelwirtschaft.
Vielleicht sind wir deswegen auch in einem Lebensmittelmarkt und nicht im Baumarkt.
Oh je, und ich habe gerade irgendwie schon einen zweiten Teil vor Augen, der dann in einem Baumarkt spielt.
Ich glaube, es soll wirklich ein zweiter Teil kommen, aber ich fürchte nicht im Baumarkt.
Mit Bill der Bohrmaschine?
Ja, ich überlege gerade, wer Protagonist wäre. Der Antagonist wäre wahrscheinlich so ein sprechendes Klobecken oder so.
Wenn sie denn das Ende vom Film wirklich nehmen, dann sind wir ja mit den gleichen Lebensmitteln in der Hauptgruppe konfrontiert wie jetzt im ersten Teil. Aber was haltet ihr denn auch von dieser geilen Szene, die mich so sehr an 9/11 erinnert? Die ganzen Lebensmittel, die aus dem Wagen fallen und auf einmal Tod und Verderben.
Boah, übertriebene Kriegsszene, aber jetzt nichts Dolles.
Also durch die ganze Asche bzw. Mehl oder was auch immer, erinnert das wirklich an 9/11. Allerdings hatte ich im Nachhinein dann mal gelesen, dass das angeblich eine Shot-by-Shot-Reproduktion einer Szene aus Saving Private Ryan sein soll. Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe mir die tatsächlich nochmal angeguckt, also die Landung an Omaha Beach. Hab's nicht so richtig wiedererkannt, aber ja, daran erinnert es auf jeden Fall. Oder halt ja wirklich an eigentlich jeden halbwegs vernünftig inszenierten 0815-Kriegsfilm. Aber cool, ich finde sowas eigentlich immer ganz geil, so. Also Referenzen, Referenzgewichse, wie manche Teilnehmer dieses Podcasts es nennen würden. Das kriegt mich eigentlich immer irgendwie.
Eine Referenz ist noch kein Referenzgewichse.
Ja, aber
immer mit Maß.
Es wird ja nicht das einzige derartige in diesem Film bleiben.
Glücklicherweise, denn ich finde das eigentlich ganz witzig hier in diesem Film.
Ja, und es macht nochmal klar, dass es hier definitiv nichts für Kinder ist. Also wenn man das vorher nicht verstanden hat, dann da vielleicht, denn es ist ja durchaus brutal, was da schon zu sehen ist in dieser frühen Szene.
Oh ja. Ich finde auch so, wenn man im Nachhinein guckt, womit das anfängt, ist das schon ein krasser Start.
Auf jeden Fall, ja. Auch sehr dramatisch. Also ich bin immer noch nicht so richtig drüber hinweg über die Peanut Butter und Jelly Geschichte dort.
Ich überlege gerade, was ich am, in Anführungszeichen, traumatisierendsten fand. Vielleicht der Oreo-Keks?
Der ist wirklich hart, ja.
Wo einfach eine Hälfte des Oreo-Kekses abgefallen ist, die er dann selber wieder aufsammelt. Nein, die geschälte Banane.
Stimmt.
Ich glaube, ich bleibe wirklich bei der Banane.
Das mit dem Oreo-Keks ist übrigens dann doch relativ deutlich eine Referenz an Saving Private Ryan, wo jemand seinen abgetrennten Arm auf dieselbe Weise aufhebt und mitnimmt.
Oh. Ich überlege, was noch irgendwie Traumatisches dabei war. Ah, die arme Chipstüte. Sie war zu fett und hat's nicht geschafft.
Die Spaghetti-Dose, die Spaghetti aus dem Bauch quillen.
Meine Gedärme. Da fällt mir auch gerade ein, das ist unser erster Berührungspunkt mit Dusch.
Was auch immer diese Gerätschaft, wie nennt man sie am besten? Eine intime Reinigungsvorrichtung. Was die in diesem Lebensmittelladen zu tun hat, aber vielleicht ist das in den USA so.
Naja gut, du kannst ja auch in einem Edeka hier in Deutschland Tampons kaufen.
Ja, okay, aber ja, es ist halt komisch, dass das wirklich so das einzige Nicht-Lebensmittel ist, auf das wir im gesamten Film stoßen. Zumindest was jetzt die Sachen angeht, die sich in diesem Laden befinden. Oder war da noch was anderes? Ich glaube nicht, ne?
Nee, beziehungsweise wir treffen zwar auch noch auf andere Gegenstände, aber nur Dusch lebt.
Ja, und er macht seinem Namen alle Ehre.
Die Douchebag.
Mhm.
Benimmt sich unglaublich schlecht, ist sehr aufdringlich und kriegt auch bei diesem Unfall mit dem Einkaufswagen ganz schön sein Fett weg. Sein Traum wird zerstört, er wird niemals als Intimdusche eingesetzt werden. Und ein Bösewicht wurde geboren.
Oh ja.
Ab da wollen unsere Lebensmittel, die aus dem Wagen gefallen sind, am liebsten schnell wieder nach Hause. Denn am nächsten Tag ist der große weiß-blau-rote oder rot-blau-weiße Tag, offensichtlich der 4. Juli. Er wird viel geshoppt werden und gerade Hotdogs gehen da sehr gerne und da hoffen ja unsere Würstchen und Brötchen drauf, dass die an diesem Tag endlich vereint werden und das tun können, wofür sie gedacht sind. Unsere Gruppe erweitert sich dann hier in diesem Teil auch um einen Bagel. Sammy Bagel Jr. und ein Fladenbrot mit dem Namen Karim Abdul Lavash. Weil ich glaube, im Englischen ist Lavash auch einfach nur der Name für das Produkt. Auf alle Fälle möchte diese Gruppe möglichst schnell wieder nach Hause und merkt dann auch relativ früh, dass sie von dieser Intimdusche namens Dusch verfolgt werden. Der hat was gegen die und möchte sich rächen, weil er ja jetzt keine Intimdusche mehr sein darf. Der ist sogar im Mülleimer gelandet, also da ist wirklich komplett Karriere vorbei.
Er hat jetzt halt auch sowas ähnliches wie eine erektile Dysfunktion, also was will man damit noch anfangen, wa?
Das ist aber jetzt ganz schön hart für alle, die das vielleicht haben.
Naja, die haben ja noch anderen Zweck im Leben wahrscheinlich, aber er hat halt nur genau diesen einen Zweck und das kann er jetzt nicht mehr wirklich erfüllen.
Ja, plus wir sehen ja dann auch, wenn er weggeworfen wird, wie er wirklich defekt ist und ausläuft, also die Reinigungsflüssigkeit ausläuft. Da ist jetzt auch wieder so ein Teil, der nicht ganz jugendfrei ist, denn da gibt es eine verwundete Saftpackung, die er komplett ausschlürft. Und hier finde ich es auch wichtig zu wissen, dass er halt Saft, also Juice trinkt, denn im Englischen, wenn man sagt to juice up, meint man auch mit Stoffen aufputschen. Und genau das tut er.
Ja, Steroide, da wird gerne von Juice gesprochen, ne? Und
genau.
Genauso in die Richtung geht der Charakter ja auch. So ein hypermaskuliner, vielleicht Fratboy-Typ oder auch so, ja, Leute, die man im Fitnessstudio treffen würde. Halt so eine Duschs. Ne?
Genau das. Auf dem Weg zurück in die eigenen Regale möchte Frank einen Abstecher machen, denn er hat gehört, dass Feuerwasser ein Ureinwohner des Supermarktes ist und eventuell mehr weiß über diese ganze Geschichte mit dem Jenseits. Denn Frank ist ein bisschen verunsichert von der ganzen Szene mit dem Honigsenf, dass er so verstört war, da muss irgendetwas sein. Also der fängt dort an zu zweifeln. Und Frank trifft dann auf die Unverderblichen. Das sind einmal Feuerwasser, Mr. Grits, was war das noch ein Produkt? Irgendwas mit Schokolade.
Grießbrei, Porridge, irgendwie so ein Gematsche. Grütze.
Ja, irgendwie so ein Frühstückszeug. Und Twink, der Twinkie. Die Gruppe nennt sich die Unverderblichen, denn sie sind schon seit geraumer Zeit dort, werden niemals verkauft und niemals weggeworfen. Sie halten sich einfach versteckt und die stecken Frank dann, dass das ganze Gerede und der Song am Anfang des Tages über das Jenseits alles Quatsch ist. Alles erfunden, die haben das Gerücht in die Welt gesetzt. Und das wird auch niemand jemals wieder ungeschehen machen können. Frank sieht hier jetzt seine Aufgabe. Ich muss alle aufklären. Ich muss denen die Wahrheit sagen. Und ich muss die vor dem Jenseits retten. Das glauben vor allem Brenda und die anderen Bhagwan ihm nicht. Die sind tatsächlich wie prophezeit der Meinung, dass das Jenseits das Paradies ist. Möchten davon nichts wissen und teilen sich dementsprechend auch von Frank auf. Unterstützung finden die Bhagwan jetzt von einem Taco, Teresa del Taco, gesprochen von Salma Hayek. Und Frank geht jetzt alleine in Richtung der prophezeiten Ecke im Laden, wo die Unverderblichen gesagt haben, da findest du die Wahrheit. Und die anderen gehen wieder Richtung eigener Regale, da wo sie hingehören. In dem Teil fand ich das cool, dass Bagel und Lavash so schön miteinander harmonieren und so gut zusammen funktionieren. Denn Sammy Bagel Jr. wird als jüdisches Gebäck dargestellt. Wir haben dann auch gelernt, ja, ein Bagel ist tatsächlich jüdisch, hat jüdischen Ursprung. Und Lavash, das Fladenbrot aus dem arabischen, armenischen Bereich, da wirft Lavash dem Bagel dann auch vor, dass er ihn ja aus dem Weststück des Regals vertrieben hat, verdrängt hat. Für die beiden ist kein Platz im Regal.
Wobei es ohne das deutsche Sauerkraut natürlich gar nicht so weit gekommen wäre.
Stimmt, weil das Sauerkraut ja den Bagel vertrieben hat, deportiert.
Ja, heißes Thema, was da angepackt wird.
Mhm.
Aber da kommt es das erste Mal so richtig raus mit der Gesellschaftskritik.
Ja, ich glaube fast so der ganze Anfang, wo ja die Religions- oder der Religionsbezug schon ein bisschen mehr durchkommt, das wäre vielleicht auch oder ist vielleicht auch in den USA noch ein größeres Thema. Vielleicht wird das schon als unerhört gesellschaftskritisch angesehen. Aber ja, für uns jetzt ist das wahrscheinlich das erste Mal, wo es wirklich ein bisschen ernster wirkt. Und ich fand das auch sehr gut. Also die beiden Charaktere, ziemlich super. Auch dieses ganze Gleichnis oder dieses Metaphorische, dass dort der Nahostkonflikt verarbeitet wird. Das ist schon sehr witzig.
Das funktioniert aber auch an den beiden Charakteren so gut.
Ja, also ich muss sagen, Lavash ist vielleicht mein Highlight des Films. Das ist wirklich klasse. Aber man muss ja sagen, es werden halt einige solcher nationalen Klischees ein bisschen verarbeitet. Aber ich finde, ja, das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch oder so. Nee. Also ich bin jetzt vielleicht nicht, der das beurteilen sollte, aber wirkt auf mich zumindest nicht so, hab's nicht so verstanden. Und es wirkt einfach nicht böse gemeint oder verächtlich oder so. Ne? Es ja, verarbeitet einfach diesen Konflikt auf eine humoristische Weise. Finde ich gelungen.
Ja. Ja, ich finde auch, das ist klischeehaft überspitzt dargestellt. Es ist im Grunde noch eine Karikatur der einzelnen Klischees. Wir sind ja auch nicht alle Sauerkraut.
Naja, kommt drauf an, in welcher Ecke Deutschlands man sich bewegt. Also ich glaube in... Nein, ich gehe nicht. Ich verbreite jetzt nicht selbst noch irgendwelche Klischees. Nochmal Schwein gehabt, liebe Sachsen.
Ja, auf alle Fälle haben wir hier in dem Teil schon mal die ersten Zweifel an dem, was überhaupt alles läuft. Eventuell halt auch so ein bisschen was der Wunsch nach Aufklärung. Ich weiß nicht, wie Rogan und Co. zur Religion stehen, wie aufgeklärt die sind, wie gläubig die sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das alles nicht zu buchstäblich nehmen. Denn sonst würden, glaube ich, sämtliche Filme von denen nicht funktionieren.
Ich bin mir fast sicher, dass die Macher-Crew weitestgehend aus Juden besteht. Also Seth Rogen ist auf jeden Fall Jude. Evan Goldberg würde ich mal vom Namen her sagen, vermutlich auch.
Könnte.
Jonah Hill bin ich mir nicht ganz sicher, kann auch sehr gut sein. Ich glaube, dort wird sowas eigentlich eher lockerer genommen. Also zumindest, wenn du jetzt nicht der ultraorthodoxe Jude bist. Gerade so in den USA habe ich das immer so als recht lockeren Umgang wahrgenommen und auch angemessen kritisch. Insofern würde ich es denen auch unterstellen, dass sie da schon ganz bewusst Religionskritik auch anwenden.
Ja, auf jeden Fall. Seth Rogen hat sich auch sehr klar schon zu Israel positioniert. Insofern, das ist eine bewusste Entscheidung.
Also ist der Mensch vermutlich für Aufklärung?
Würde ich mal annehmen. Oder zu einem, ja, Aufklärung oder moderner Umgang mit Religion, also ein zeitgemäßer Umgang. Ich denke schon, ja.
Kann ich mir aber gut vorstellen, weil gerade in der jüdischen Gemeinde, ich habe meine Doku gesehen, was gerade in den USA auch viel an Anstrengungen im Judentum drin sind, damit das moderne Leben funktioniert, weil ja sehr viele Regeln vom Judentum aus aufgestellt sind, was du alles dann nicht darfst. Also rein theoretisch kannst du an deinem Ruhetag nicht mal den Ofen anmachen, um dir was zu essen zu machen, weil dieser Ofen was mit Arbeit zu tun hat und das hat was mit wie die hergestellt wurden und sowas zu tun. Und die tüfteln wirklich sehr viel rum, um da irgendwie für sich, damit das Leben praktikabel ist, einen Ausweg zu finden, dass das alles miteinander vereinbar ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da der Wunsch auftaucht, dass das alles ein bisschen moderner gehalten wird, lockerer vielleicht.
Ja, und gleichzeitig wird ja im Film dann auch gezeigt, wie es eben nicht gemacht werden sollte, nämlich die, also das wird kommt natürlich auch später noch eher zum Tragen, aber die Masse der Gläubigen, also der anderen Lebensmittel in dem Fall, die einfach sozusagen die Wahrheit nicht hören wollen.
Ja, das hat das Feuerwasser ja gesagt, dass das werden die nicht ändern können, weil die das gar nicht wollen.
Genau.
So richtig brainwashed.
Ja. Ja, und Frank ist dann ja im Prinzip der Aufklärer, der genau das ändern will.
Der hinzugekommene Charakter Teresa del Taco und Twink, die wir gesehen haben, finde ich auch beide interessant. Twink merkt man halt jetzt noch nicht so viel an, aber von der Aufmachung, wie er dargestellt wird, habe ich mir gedacht, so Klischee-homosexueller Typ. Und Teresa del Taco ist ja ganz offen scharf aufs Brötchen.
Ja gut, Twink ist auch ein relativ klar einzuordnender Begriff aus dem homosexuellen Umfeld, also das wird schon so gemeint sein.
Ah, okay, gut, wusste ich nicht. Ich dachte jetzt wirklich Twinkie, Twink.
Das ist halt so die Doppeldeutigkeit, die in dem einen oder anderen Charakter und auch Charakternamen sich manifestiert. Wie in der Szene allgemein mit sexueller Orientierung umgegangen wird, ja. Also, ich meine, der Film ist von 2016. Das ist jetzt eigentlich schon zu einer Zeit, wo man meinen könnte, dass da relativ klischeefrei und locker damit umgegangen wird. Ich finde ja den Charakter von Salma Hayek, also Teresa del Taco, ein bisschen extrem eindimensional. Weil ihr Charakter ist eigentlich von Anfang an, dass sie auf Brenda steht.
Ja.
Und, oh, weiß ich nicht. Das ist, ich meine, ach, ich erwarte von so einem Film jetzt vielleicht auch nicht eine Auseinandersetzung mit sexueller Orientierung und keine ernsthafte, differenzierte Auseinandersetzung. Aber das ist halt so ein Klischee-Charakter. Boah, weiß ich nicht. Fand ich nicht so toll.
Ja gut, der ist auch relativ flach.
Deswegen ist es bei Twink schon irgendwie cooler, ne? Der, ja, ich glaube, der ist ganz eindeutig als homosexueller Charakter zu lesen, aber er ist jetzt nicht so klischeehaft. Er fängt jetzt, also er bespringt jetzt nicht die ganze Zeit seine Mitunverderblichen oder so, ne? So hätte es ja auch sein können.
Ja gut, bei Teresa del Taco wissen wir es ja auch nur, sie reißt sich zusammen und lässt es nicht raushängen, sie hält ja die Klappe, aber du hörst halt die ganze Zeit, wie sie zu sich selber spricht und murmelt, dass sie sich zusammenreißen will und ein lieber Taco ist und so, ein guter Taco.
Ist natürlich auch wieder ein bisschen Religionskritik da drin, ne? Dass sie das vielleicht unterdrücken will, um ein lieber ein guter Taco zu sein, weil als guter Taco hat man solche Gedanken nicht. Das ist vielleicht schon wieder cool, aber nichtsdestotrotz ist das halt so ziemlich ihr einziger Charakterzug, den sie hat. Und dass sie ja quasi Mexikanerin ist, das ist dann der zweite Charakterzug. Ich weiß nicht.
Ich kann nicht so wirklich den Unterschied zu den anderen Charakteren erkennen.
Nein, deswegen. Ich würde es ja nicht erwarten, dass das jetzt komplett ausdifferenziert ist. Es ist mir einfach in dem Beispiel irgendwie negativ aufgefallen.
Ah, okay, ja.
Klar, die anderen haben auch keinen Charakter, ne? Frank hat keinen Charakter. Ja, Frank, ja, vielleicht noch ein bisschen. Brenda hat überhaupt keinen Charakter.
Ja, Frank ist ein sexbesessenes Würstchen. Lavash ist Nahostmensch. Und Bagel ist ein Jude. Das sind so die Charakterzüge.
Ja, an sich schon. Es gibt echt weniger, die mehr als einen Charakterzug haben, wenn ich jetzt überlege.
Der Film funktioniert damit und das sind einfach nur sehr, sehr flache, klischeehafte Stereotypen, denen man sich bedient.
Ja. Eine weitere Sache, die mir da noch aufgefallen ist, als ich Dusch über die Saftpackung hermacht. Das ist im Prinzip ein sexueller Übergriff oder Vergewaltigung.
Oh ja.
Also das ist mir schon ziemlich sauer aufgestoßen, weil das halt komplett humoristisch gespielt wird, verstanden wird. Dann auch irgendwie mit so einem Spruch von wegen, wenn du schreist, bringe ich dich um. Also es wird ja wirklich ein sexueller Übergriff da dargestellt, zu Humorzwecken. Also man könnte jetzt sagen, Satire darf alles oder so ein Film, so eine Art Comedy von diesen Leuten, da ja, die darf vielleicht auch irgendwie alles oder man sollte da vielleicht keine moralische Ansprüche setzen oder so. Aber das ging mir fast schon ein bisschen zu weit.
Ja, das war unangenehm.
Also gerade für das Thema empfiehlt sich da auch eine Content-Not. Also auch vom Film aus gesehen. Weil es war wirklich sehr explizit.
Ich denke, da war aber auch das Bewusstsein, das allgemeine Bewusstsein 2016 anders als jetzt, weil jetzt auch mehr darüber gesprochen wird.
Das kann sehr gut sein, ja.
Ja, ich meine, das ist gar nicht so lange her, dass jetzt so viele Fälle aufkommen, wo es dann heißt, ja, wir haben jahrelang geschwiegen und wir wollen jetzt nicht mehr drüber schweigen. Das hat sich ja wirklich sehr lang gezogen.
Ja, wann kam die MeToo-Bewegung? 2017? Also nach dem Film.
Genau, und da ist das Bewusstsein halt auch gestiegen für solche Sachen. Ich glaube, das würde heute nicht ohne große Kontroverse durchgehen, so eine Szene, wenn sie überhaupt gemacht werden würde.
Man kann genauso gut sagen, vielleicht ist genau deswegen so eine Szene drin. Weil sowas halt verschwiegen wird, weil sowas irgendwo in der dunklen Kammer hinter den Kulissen passiert und dann halt gedroht wird und keiner wird das je wieder erwähnen.
Ja, weiß ich nicht. Also so wie es da jetzt im Film zu sehen ist, ist es einfach nur für den Gag so. Also ich habe da nichts Tieferes drin gelesen oder so und das finde ich dann schon unangemessen.
Im Nachhinein schwierig zu sagen, weil dann im Nachhinein jetzt mit dem Bewusstsein, das wir jetzt haben, kann man immer noch sagen, ja, genau deswegen haben wir das. Oder man hat sich damals keine Gedanken gemacht, so tief und sagt jetzt nur, ja, es war natürlich nicht nur für einen Gag.
Ja.
Ist jetzt schwierig nachzuweisen.
Richtig. Aber immerhin sorgt es dafür, dass Dusch ein noch größerer Antagonist wird als eh schon, weil danach habe ich ihn dann endgültig gehasst. Also da ist er endgültig die absolute Dusch geworden.
Ja, am Anfang war unangenehm, aber ab da ist er echt so, es war mal wirklich ein Bösewicht. Und vom Bösewicht und unangenehmen Szenen geht's direkt weiter in die nächste unangenehme Szene. Für die Lebensmittel unangenehme Szene. Denn die Sachen, die eingekauft wurden, kommen endlich in der Küche an. Sie freuen sich. Der Mensch, die Göttin, wird sich um sie kümmern. Die macht auch brav alle Packungen auf. Was natürlich jeder Mensch macht. Kippt erstmal sämtliche Lebensmittel auf die Küchenzeile. Und fängt dann an, die Lebensmittel zu verwenden, so wie Menschen das halt tun, weil wir die ja essen. Schreckmoment und Horror für die Lebensmittel selber, denn die müssen hier realisieren, dass das Jenseits kein Paradies ist. Nicht so, wie es prophezeit wurde. Anscheinend ist das mehr die Hölle.
Ja, die Hölle, weiß ich nicht. Sie werden halt ihrem tatsächlichen Zweck zugeführt. Von dem wussten sie jetzt nichts, aber sie kommen zu ihrer Bestimmung. Das ist ja schön.
Ja, für den Menschen.
Ja, naja, sie haben ihren Lebenssinn erreicht. Also eigentlich ist es auch für die Lebensmittel schön, auch wenn sie das nicht so richtig nachvollziehen können, weil sie halt ja auf brutalste Weise getötet werden. Aber es ist schon was Gutes für die. Ja, aber die Szene ist natürlich super. Ne? Es ist kein kompletter Stilbruch, weil ein bisschen Gewalt gab es ja vorher schon in dieser Kriegsszene. Aber hier wird ja eigentlich, ja, der richtig harte Splatter ausgepackt. Es gibt zwar kein Blut, aber da werden schon die Charaktere in ihre Einzelteile zerrissen teilweise. Das, wenn man sich das mal vorstellt, wie genau dieselbe Szene mit Menschen aussehen würde, dann muss ich sagen,
könntest du nicht bringen.
Nee, also ich gucke schon relativ viel Splatter und mir fällt nichts ein, was wirklich so brutal wäre. Oder zumindest sehr wenig. Sehr unterhaltsam.
Ach, aber schön so einen menschlichen Kopf über eine Käsereibe reiben. Das könnte ich mir für einen neuen Hannibal vorstellen.
Okay.
Obwohl, nein, das kannst du mit Hirn nicht machen. Hirn ist zu wabbelig. Das geht nicht. Du kannst das nicht durch eine Reibe hauen.
Abgesehen davon, selbst wenn du es irgendwie schaffst, einen Menschen zu reiben, keine Ahnung, weil er tiefgefroren ist, in der Szene werden Babys gefressen.
Das ist richtig.
Auch Kinder sterben manchmal.
Ja, aber du siehst ja normalerweise nicht, wie sie wirklich zerkaut werden. Und ich kenne genug Kannibalenfilme. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ja gut, ich bin da vielleicht auch nicht der Experte.
Ja, es ist schon außerordentlich brutal. Und ja, wie Georgia sagte, du könntest das mit Menschen eigentlich nicht machen.
Kannst du nicht bringen.
Ja, aber sehr schön inszeniert auch alles. Zuerst diese pure Freude, ne, dass dort ja die Göttin die Lebensmittel empfängt und sie noch badet unter fließend Wasser. Die Kartoffel am Anfang, die ist ja im siebten Himmel sozusagen, bis sie dann gehäutet wird. Die Frau, also das, was dann ja dann nicht mehr so die Göttin ist, wird ja auch als absolut bösartig dann dargestellt, wie sie mit dem Messer dann noch am Ende auf die Würstchen losgeht. Das ist ja fast schon ein bisschen Slasher-mäßig. Sie könnte auch Michael Myers an der Stelle sein.
Ja.
Ihre rot leuchtenden Augen. Einfach genial.
Wie auch einfach dieser Charakter komplett anders dargestellt wird. Vorher bei der Einkaufsszene halt so ein nettes Gesicht und oh ja, und halt einfach nur eine Person. Einfach nur eine Frau. Und jetzt in der Küchenszene so richtig dieses Monster so riesig dargestellt und halt dieser Schatten, der ins Gesicht fällt, wie Mike schon sagt, die leuchtenden Augen und dieses krasse Grinsen, dieses Böse.
Ja.
Aus der Küchenszene kann sich nur noch Barry das verformte kleine Würstchen retten. Der schafft es dann auf die Straße, begegnet dort Leichen, zurückgebliebenen Sachen wie leeren Dosen und einer Wurst. Er ist so happy, dass er eine Wurst trifft. Stellt sich raus, ist keine normale Wurst, ist eine Kackwurst.
Mit Maisstückchen.
Ja, wir gehen davon aus, dass es Maisstückchen sind, denn das sind so kleine Zombie-Blöpper, die da in der Kackwurst kleben. Und hier kommt auch das Kondom. Oh mein Gott, du willst nicht sehen, was ich gesehen habe. Ich fand das alles wieder so ein bisschen verstörend.
Also gerade das Kondom hatte mich da sehr zum Lachen gebracht, weil ich halt irgendwie in der Woche eine Diskussion über Kondome, die sprechen können, hatte. Fand ich sehr gutes Timing für den Film.
Also ich habe bisher selten und auch in der Woche nicht über sprechende Kondome diskutiert, aber ich fand's definitiv auch amüsant und auch verstörend. Also na ja, gut, allerdings nicht so verstörend wie das, was das Kondom da erlebt hat.
Ja, das war offensichtlich sehr verstört. Über die Straße vorbei an verstörenden Kondomen und Zombie-Kackwürsten kommt das Würstchen zu einem Drogenabhängigen in die Wohnung. Der hat sich gerade Badesalz auf der Straße besorgt und möchte das nun zu Hause ausprobieren. Zeitgleich kommt Frank endlich im Gang der Dunkelheit an und findet dort ein Buch, das da wie so ein Altar aufgestellt ist. Und anscheinend ist das ein Rezeptbuch der anderen Art, denn dort wird in Bildern wunderbar illustriert, wie Menschen Lebensmittel essen. Sieht aus Sicht der Wurst dann ganz schön brutal aus. Moment der Wahrheit für Frank. Das ist so der Moment, an dem im Grunde alle Würstchen, die wir kennen, die noch leben, auf die Realität gestoßen sind. Der eine muss das hautnah erleben und der andere hat wenigstens ein Bild davon gesehen, aber er glaubt es. Denn es gibt dort jede Menge Gerätschaften, der dunkle Gang ist der mit den Küchenutensilien. Ja, und die Bilder sagen wohl einiges.
Wobei ich mich frage, was das wohl für ein Kochbuch ist, wo einfach nur essende Menschen abgebildet sind.
Normalerweise kennt man Kochbücher ja, dass das, was gekocht oder gebacken werden soll, in möglichst hübsch drapiert dargestellt wird und nicht wie jemand das verspeist.
Genau, und vielleicht zuerst so die einzelnen Zutaten und am Ende dann ein Bild, wie die alle zusammenkommen. Das könnte ja für Frank dann gleich wieder eine sexuelle Komponente haben, ne, wenn sich die in der Kochanleitung die Lebensmittel nach und nach vereinigen. Aber nein. Sie werden einfach hier konsumiert auf diesen Bildern. Und zwar ja auch auf, soweit man es sehen kann, ist jetzt nicht ganz so explizit wie in der Küchenszene, aber soweit man sehen kann, doch auch auf ziemlich brutale Weise. Auch wieder mit einer Darstellung der Menschen als ziemliche Monster.
Ich finde, die Illustrationen sahen so ein bisschen oldschool, aber irgendwie so oldschool widerlich aus.
Es gab mal so in den 90ern so Sammelkarten, ich glaube die Cabbage Kids hieß das, ich bin mir nicht ganz sicher. Das waren so übelst abgefuckte Karikaturen oder Illustrationen von, also schwer zu erklären, von Kindern. Ich kann es wirklich kaum erklären. Also man kann sich da gerne mal drüber informieren. Daran hat mich das ein bisschen erinnert. Auch relativ brutal tatsächlich. Die Garbage Pail Kids.
Garbage Pail.
Die gab es auch in Deutschland. Die waren bei irgendeinem Magazin, Limit oder so, oder irgendein komisches 90er Magazin. Da gab es die als Beilage. Und das sind halt so relativ brutale Illustrationen. Definitiv auch nicht jugendfrei.
Ja, das sieht schon ein bisschen widerlich aus teilweise. Oh Gott, da gab's ja Filme zu? Ja, Filme. Um Gottes Willen. Ich sehe aber den Zusammenhang. Witzigerweise gibt es auch ein Garbage Pail Kids Cookbook. Eventuell bist du da etwas auf der Spur.
Das könnte sein. Ich werde mich da nochmal informieren, ob das nicht noch eine Referenz ist.
Oh Gott.
Ich wollte dich jetzt nicht verstören durch die Erwähnung von dem Ganzen.
Ja, passend dazu sehe ich nämlich gerade, wie Samantha Swill, ist anscheinend so eine Karte, ein Baby ausgequetscht wird, unten die Windel offen, wo halt Braunes rausläuft, was als Zierde über einen Kuchen gemacht wird, so à la Schokorand. Oh ja, das geht wirklich in die Richtung. Da siehst du nämlich auch Figuren mit Essen oder das Essen ist eine Figur.
Okay, ich möchte jetzt noch nicht irgendwie vorweggreifen, aber The Garbage Pail Kids Movie von 1987, möglicherweise bald in diesem Format.
Oh Gott, Albträume incoming. Ja gut, eventuell hat man sich von The Garbage Pail Kids tatsächlich inspirieren lassen, weil das weist so ein paar Parallelen auf. Interessant, dass da jetzt ein Kochbuch kommt, was ein bisschen was aussieht wie das Kochbuch in Sausage Party. Hat man sich vielleicht zurückinfluenzen lassen? Im Film geht es auf alle Fälle damit weiter, dass der Drogenabhängige sich sein Badesalz gönnt und auf einem totalen Badesalztrip ist. Während diesem Trip kann er die vierte Dimension wahrnehmen. Das ist genau die Dimension, in der die Lebensmittel leben. Denn im Normalzustand sind Menschen anscheinend zu flach, um die vierte Dimension wahrzunehmen und wissen gar nicht, dass alles um sie herum lebt. Die Lebensmittel in der Wohnung fangen also jetzt für den Drogenabhängigen gerade an zu leben. Verschiedene Gegenstände, die dort auf einmal auftauchen, halb gegessen, bei denen er sich dann auch weinschluchzend entschuldigt, dass er das gar nicht so vorhatte und gar nicht mehr essen möchte. Sehr interessant fand ich hier vor allem die Pizza. Und er hat seine ganze Familie aufgegessen.
Und ihm die Beine abgebissen.
Und auch hier haben wir wieder Oreo-Kekse.
Ich fand das Klopapier vielleicht noch ein bisschen verstörender, wobei da ja nicht so viel draus gemacht wird. Es wird nur gesagt, dass er unbeschreibliche Dinge mit dieser Klopapierrolle gemacht hat.
Ja, das willst du nicht wissen, Mann.
Ja. Hier muss ich allerdings auch mal Kritik üben, ausnahmsweise an diesem Film und an der inneren Logik des Films. Und zwar ist es für mich nicht wirklich begreifbar, wie die normale Welt der Menschen aussieht, beziehungsweise wie sie die Lebensmittel denn sonst wahrnehmen. Weil es für mich eigentlich keinen Sinn ergibt, dass sie die Lebensmittel sonst nur als, naja, Lebensmittel halt so, wie wir sie auch wahrnehmen können. Das ergibt halt rückblickend auf diese Küchenszene relativ wenig Sinn, wo sich Barry und Carl irgendwann auf dem Fensterbrett befinden und dort runterspringen wollen, um ihr Leben zu retten. Und das müsste für die Frau, die dort die Lebensmittel verarbeitet, schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig wirken. Bei den Babykarotten, die sie dann ja auf brutalste Art und Weise isst, da ist es verständlich, die rollen halt vom Tisch, für sie, aus ihrer Sicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es dazu kommen soll, dass sich zwei Wiener plötzlich auf dem Fensterbrett wiederfinden.
Auf alle Fälle müssten die Würstchen halt klettern und da wird's unrealistisch, beziehungsweise halt, es funktioniert einfach nicht.
Genau, das ist jetzt natürlich eigentlich nichts, was man dem Film wirklich vorwerfen kann, ne? Weil es ist halt alles übertrieben und das ist auch etwas, wo man drüber hinwegsehen kann. Aber es hätte vielleicht noch ein paar Bonuspunkte mit sich gebracht, wenn das alles auch in sich geschlossen Sinn ergeben würde. Hätte ich cool gefunden. Und der Ansatz war, wie bei den Babykarotten, ja durchaus da.
Ja, ich denke, das hätte man sogar lösen können, indem das eine Würstchen halt einfach da langrollt in der Nähe des Fensters, sie das eine dann halt noch bekommt und vielleicht das andere anstößt, das dann aus dem Fenster fliegt. Dann wäre es wieder logisch.
Ja, schon. Das Problem an der Sache ist einfach, dass die Würstchen in der vierten Dimension Gliedmaßen haben. Wenn die sich jetzt nur rollend fortbewegen könnten, dann hätte man es auf jeden Fall so machen können. Aber dann würde es ja in der vierten Dimension wieder komisch wirken. Warum sie trotz Armen und Beinen einfach nur am Rollen sind.
Ja, aber da ist das eh nicht so ganz genau, weil wenn das Würstchen läuft, sieht es für den Menschen immer noch aus, als wenn es rollt, obwohl es aufrecht läuft.
Das stimmt, ja.
Also wenn wir die Genauigkeit rauslassen, dann könnte man wirklich sagen, sie hat das letzte Würstchen aus dem Fenster geworfen, also geschubst. Dann ist es egal, ob die stehen oder liegen.
Und apropos Gliedmaßen, kleines Detail, was ich während der zweifachen Sichtung des Films bisher nicht gesehen habe, aber jetzt gerade in einem Standbild sehe. In der Wohnung des, nennen wir ihn mal Drogenkonsumenten, weil er muss ja nicht direkt abhängig sein, nur weil er gerne mal kifft und sich Badesalz spritzt.
Gut, ich habe mich da beeinflussen lassen, wie der halt aufgeführt wird. Im Abspann und Co.
Ich finde schon, man kann ihn drogensüchtig nennen.
Ja.
Und wir sind alle drogensüchtig, ganz ehrlich.
Ja, gut. Das ist richtig. Aber man schließt ja nicht von sich selbst auf andere. In der englischen Fassung wird er Druggy genannt. Das wäre vielleicht so Druffi oder so, könnte man das übersetzen. Auf jeden Fall, in dieser Sequenz, wenn das Klopapier erzählt, dass es auf gar keinen Fall mitteilen möchte, was mit ihm so gemacht wurde, da sieht man im Hintergrund tatsächlich noch eine Klopapierrolle, die leer ist, aber auf der Rolle hängt. Und da hängen so die Arme und Beine auch runter. Also die ist offensichtlich tot. Die hängt da einfach nur. Das sieht tatsächlich sehr brutal aus. Und eigentlich sieht es aus wie eine ganz normale Klopapierrolle, aber halt mit Armen und Beinen dran. Und das macht es sehr, sehr brutal, finde ich.
Oh mein Gott, heißt das, auf meinem Klo liegen hunderte Leichen?
Ja, natürlich.
Cool.
Aber die sollen sich mal nicht anstellen. Die Geschichten, die das Klo erzählen kann. Alter Schwede.
Ja, das wäre dann wieder was für einen zweiten Teil im Baumarkt. Ich wäre sehr gespannt.
Oh drauf. Gott. Ja, stimmt. Ich sehe da Potenzial. Oh mein Gott. Schnell weiter im Film. Frank im Laden hat sich eine Seite aus dem Kochbuch mitgenommen und möchte damit die anderen Lebensmittel davon überzeugen, dass das Jenseits nicht das Paradies ist. Dementsprechend hält er jetzt eine TV-Ansprache, zeigt die Seite, aber kann niemanden davon überzeugen. Die sagen, wir können uns nicht wehren, wir können uns nicht verstecken, wir können nicht kämpfen, also machen wir weiter wie gewohnt und glauben einfach ganz fest daran, dass das alles immer noch das Paradies ist und du einfach nur Quatsch erzählst. Bist ja auch nur einer, gegen viele. Brenda ist auch in eine neue Packung Brötchen dazugeschlüpft, hat dabei dummerweise eins der Brötchen zerquetscht und bleibt jetzt in dieser Packung drin. Die Anführerin der neuen Packung ist ein bisschen Der stößt das etwas sauer auf, weil man könnte ja jetzt unrein sein, wenn das auffliegt. Und sie hat Sally zerquetscht. Geht gar nicht.
Wobei sie da vielleicht auch pragmatisch denken sollte, denn wenn das jemand mitbekommt, dass da ein Brötchen zu viel in der Packung ist, dann erhöht das doch vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es gekauft wird.
Ja, so denken wir, aber vielleicht denkt sie sich, dann sind sie eine abnormale Packung. Mit einem gequetschten Brot.
Ja, es ist eine Fehlproduktion. Ich weiß nicht, also die werden normalerweise aussortiert, weil sie keiner kauft, egal was es für ein Fehler ist.
Aber ist doch nicht so die Gratis-Mentalität der Kunden dann noch ein bisschen wichtiger oder entscheidender?
Zählst du deine Produkte, die mehrere Sachen enthalten?
Ja.
Nein, nicht wirklich.
Also beim groben Scannen, also der Mensch kann 7 ganz gut unterscheiden. Alles, was darüber hinausgeht, ist tatsächlich mit Anstrengung verbunden und wenn man das meiden kann, meidet man das.
Mag sein, aber gerade so Buns sind so schön sauber in Reihe und Glied, 4 vorne, 4 hinten oder so oder wie auch immer du die anordnen möchtest. Da siehst du relativ schnell, ob da eins aus der Reihe tanzt.
Ja, stimmt.
Und wenn eins aus der Reihe tanzt, dann guckst du, ist das eins mehr oder eins weniger. Aber eins mehr ist nicht so schlimm, eins weniger fühlst du dich beschissen. Bei einer Tüte Erdnüsse zum Beispiel überprüfe ich das nicht, als wenn ich da stehe und mir erstmal die 100 Erdnüsse durchzähle und dann auch noch abwiegen muss.
Nee, also die werden abgewogen.
Ja, also nein, jetzt ich nicht, aber es gibt solche Menschen, definitiv.
Ja, die gibt es. Ich bin froh, dass ich so schlimm noch nicht bin. Komm vielleicht mit dem Alter. Unser von Frank totgeglaubter Barry taucht dann auf einmal wieder auf. Wir haben nicht gesehen, wie er da hinkommt. Es ist auf einmal eine Stimme aus dem Off, die wir kennen. Und auch Frank wundert und freut sich, Barry ist wieder da. Der hat Freunde aus der Wohnung des Druggies mitgebracht und ein Tütchen Badesalz. Denn die haben sich gedacht, wir können die Wahrheit zeigen, indem wir sämtlichen Menschen Badesalz verabreichen. Das benutzen sie dann als eine Art Pfeilgift mit Zahnstochern und schießen alle Menschen damit an. Nur irgendwie tut sich erst gar nichts. Erst sehr verzögert fangen die Menschen auf einmal an, mit Panik auf Lebensmittel zu reagieren. Und dann sind die Lebensmittel auf einmal doch gezwungen, gegen die Menschen zu kämpfen, denn die Menschen denken, oh mein Gott, es ist alles von Dämonen besessen. Mitten in diesem Kampf kommt dann auch die Intimdusche wieder vor, die sich den Fürsten der Dunkelheit zum Werkzeug macht. Da zweckentfremdet sich die Intimdusche so halbwegs, führt sich diesem armen Angestellten ein und benutzt den, bis irgendwann beide sterben und wir ein Happy End nach dem Kampf haben, in dem alle endlich zu ihrem gewünschten paradiesischen Höhepunkt finden.
Ja, sehr poetisch ausgedrückt für das, was da so passiert.
Es ist eine fette Orgie, in dem jeder mit jedem, egal wie.
Ja, so kann man es beschreiben.
Und ich finde, die Szene geht viel zu lang.
Ja, und sie sollte ursprünglich noch expliziter sein. Ich weiß nicht, ob das auch bedeutet hätte, dass sie noch länger gewesen wäre. Aber sie haben da
vermutlich.
Wohl... Ja, vermutlich schon. Sie haben da wohl wirklich übertrieben am Anfang. Und ein paar der Szenen sind ganz am Ende der Sequenz noch in Einzelbildern zu sehen. Mich würde das tatsächlich interessieren, wie das ursprünglich ausgesehen hat. Aber ja, es dürfte sehr extrem sein. Und selbst das, was jetzt im Film zu sehen ist, ist ja teilweise schon richtig hart.
Das ist ein bisschen übertrieben.
Ja.
Vor allen Dingen auf die Menge.
Was mir da so im Nachhinein aufgefallen ist, es gibt einen besonderen Charakter in der Szene. Und zwar die Mentos-Packung. Die Mentos-Packung selbst lebt und erleichtert sich um ihre Mentos als Angriff. Aber die Mentos in sich leben auch.
Das stimmt.
Das haben die anderen Lebensmittel nicht.
Stimmt, und die Mentos-Packung opfert sich, die stirbt dadurch.
Ja, aber vielleicht ja nicht ihre inneren Mentos, also...
Sie gebiert quasi ein paar Mentos und stirbt währenddessen.
Ist bei der Geburt gestorben.
Das ergibt tatsächlich etwas weniger Sinn. Ja, es sei denn, es soll wirklich eine Geburt darstellen, oder weiß ich nicht. Was für mich auch wenig Sinn ergibt noch kurz vorher, ist, dass Barry ja mit dem abgetrennten Kopf von dem Drogenabhängigen ankommt, der vorher in einer schönen Final Destination-Reminiszenz vom Körper entzweit wurde. Ich frage mich, also ich meine, das hat schon irgendwo Sinn, ne, weil er dadurch demonstriert, dass die Menschen besiegt werden können. Vielleicht ist das sogar ausschlaggebend dafür, dass sich Frank und Co. dann trauen, gegen die Menschen vorzugehen. Aber ich frage mich, wie zur Hölle Barry und seine Begleiter mit dem abgetrennten Kopf es zurück in den Supermarkt geschafft haben.
Mhm. Ich glaube, deswegen durften wir das auch nicht sehen, weil das vollkommen unrealistisch und unmachbar war.
Ja, vermutlich schon. Also, ich meine, dass die da hinlaufen, okay, wahrscheinlich würde es ewig dauern, weil wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit das entfernt war, mit einem Auto 9 Minuten oder so hieß es, irgendwie sowas in der Richtung.
Mhm.
Gut, würden sie hinkriegen, aber ich glaube, es würde ja möglicherweise auffallen, wenn sie dann einen abgetrennten Kopf transportieren währenddessen.
Ja, erstmal würde ein Auto auffallen, dass da fährt, also wenn ein Auto auffällt, dann würde ein Auto auffallen, dass da fährt, ohne dass ein Mensch drin sitzt. Und dann würde man den abgetränkten Kopf und einige Lebensmittel finden.
Ja gut, dass sie nicht mit einem Auto fahren, das hätte ich schon vorausgesetzt. Also das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Laufen wäre ja eine Option.
Ja, angeblich sind die aber mit dem Wagen gefahren.
Ach so, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass es sogar noch erklärt wird.
Ja. Ja, der Kaugummi hat da irgendwie eine Idee gehabt, wie man das macht, aber keinen blassen Schimmer, wie man sich das erklären soll. Und auch dieser abgetrennte Kopf. Barry sagt ja so, ja, man kann die töten und hat dann den Beweis. Aber den zeigt er ja eigentlich auf dem Regal nur Frank und ich weiß gar nicht, ob da noch jemand anders stand. Ich glaube nur Frank obendrauf. Also der fette Beweis wird da nicht wirklich rumgezeigt.
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann die anderen Lebensmittel mit in den Kampf einsteigen. Ob das erst passiert, nachdem die Menschen auch losgehen auf die Lebensmittel. Ich glaube, am Anfang kämpfen ja wirklich nur die von dem Druggy mitgekommen sind.
Genau, und vor allen Dingen Frank landet dann auch bei der Dusche. Brenda rettet ihn und dann sind sie ja vor der Tür gefangen und ein Mensch möchte sie töten. Und da kommen Bagel und Lavash und fangen an, in den Kampf einzusteigen. Und ab da fangen erst andere Lebensmittel an.
Ah ja, genau, stimmt.
Und ich weiß auch nicht, warum die das machen. Ob das wirklich ist, weil sie gemerkt haben, hey, die Menschen rasten gerade komplett aus und massakrieren uns ohne Grund?
Ja, also vermutlich schon. Ich meine, das waren halt ihre Götter, ne? Und die zeigen sich jetzt als feindselig. Das ist ja schon Grund genug, dann vielleicht doch mal irgendwie sich zu wehren. Es ist ja am Anfang oder vorher zumindest auch nicht so gewesen, dass die jetzt so einer Art Rebellion komplett abgeneigt gewesen wären, sondern das war ja, ich weiß nicht, was der Ketchup, ich komme da komplett durcheinander mit diesen ganzen Lebensmitteln, aber irgendwer hat ja gesagt, hast du vorhin auch erwähnt, dass sie ja nicht kämpfen können und sie kommen da nicht weg und so, sie können halt nichts tun. Das ist ja der Grund, warum sie da wirklich erstmal nichts unternehmen gegen die Menschen. Und jetzt sehen sie halt, dass es doch irgendwie geht.
Genau, das ist auch tatsächlich der Grund, weshalb es das Lied und diese Brainwash-Geschichte überhaupt gibt. Denn am Anfang wussten sämtliche Lebensmittel, wofür sie waren und waren jedes Mal in Angst und Terror, wenn der Laden aufgemacht hat und die Menschen einkaufen kamen. Und die Unverderblichen haben sich gedacht, wir machen uns wenigstens alles ein bisschen angenehmer, solange wir hier drin zusammenwohnen und erzählen einfach, dass das in Wirklichkeit das Paradies ist und haben einen kompletten Irrglauben verbreitet, weil das die angenehmere Wahrheit ist.
Auch sehr interessant in dem Zusammenhang, dass dieser Angriff mit initiiert wird von dem Kaugummi, der ja nicht irgendein Kaugummi ist, sondern ein Kaugummi, der unter dem Schreibtisch eines brillanten Wissenschaftlers geklebt wurde.
Stephen Hawking.
Ja, möglicherweise ein Wissenschaftler, der ebenso wie das Kaugummi im Rollstuhl sitzt und mit so einem Sprachcomputer kommuniziert. Und das ist dann ja ein bisschen so dieser Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft, wenn man es so will. Und ja, dann setzt sich die Wissenschaft hier offenbar durch.
Irrglaube, Aberglaube, Leute, ihr wisst es, wenn ihr die letzte Folge von uns gehört habt.
Ganz genau.
Ja, aber ich habe mich auch gefragt, ob diese Szene bzw. diese ganze Situation vielleicht auch so ein bisschen Parallelen aufweist mit David gegen Goliath, so die kleinen gegen übermächtige Gegner, dass man das trotzdem schaffen kann, wenn man zusammen anpackt.
Ich bin leider nicht so bewandert, was die Hintergrundgeschichte von David und Goliath angeht, ob das damit irgendwie noch zu verbinden wäre. Aber klar, grundsätzlich natürlich, die Lebensmittel sind da hoffnungslos unterlegen eigentlich.
Ja, ich meine, es ist auch weniger die Originalgeschichte, weil da ist es ja ein Einzelner, der es schafft, den einen Großen zu schaffen und nicht, wo man gerne sagt, ja, das ist so ein David gegen Goliath-Fall, wo dann, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche kleinen Privatpersonen eine große Firma verklagen, weil da wirklich Unrecht geschehen ist. Ich dachte mehr so da, wo man diese Parallele zieht, die nicht eins zu eins David gegen Goliath ist. Aber könnte man hier halt auch sagen, die kleinen Lebensmittel, die an sich nicht viel ausrichten können, im Kampf gegen diese übermächtigen großen Wesen, die sie für Götter gehalten haben. Jetzt wohl eher Dämonen.
Würstchen aller Kühlregale, vereinigt euch.
Ja, das Würstchen kriegt ja auch noch sein Fett weg. Da wird ein dickes Stück rausgebissen, das fand ich brutal. Das wächst ja nicht mehr nach.
Das ist mir absolut nicht im Gedächtnis geblieben, diese Stelle.
Das war Dusch. Während es im Schritt hing.
Ja, ich weiß leider nicht mehr, mit welcher Begründung er das tut, aber ja, er beißt ihm ein ordentliches Stück raus. Und Frank trägt danach ja auch einen Verband.
Ja, das ist ungefähr so eine Begründung wie da, wo er das Saftpäckchen ausgesaugt hat. Ja, ich glaube, er meinte noch irgendwas von wegen, jetzt holt er sich auch ein Stück von der Wurst oder so und beißt dann einfach herzhaft in die Seite.
Will er sich damit irgendwie in einen gottgleichen Status bewegen? Weil es sind ja eigentlich nur die Götter, die das machen.
Ja, ich glaube, er hält sich sowieso tatsächlich dafür so ein bisschen was göttlich, weil er ja auch einen Gott steuert.
Stimmt, eigentlich steht er dann ja über den Göttern.
Er steckt in den Göttern.
Ja, das auch. Gut, das ist sein einziger Lebenszweck, in den Göttern zu stecken.
Ja, aber eigentlich sollte er angenehmer sein als das.
Wo ich mich halt auch gefragt habe, warum er das weiß, was sein Zweck ist. Das betont er ja am Anfang auch relativ deutlich, ne, wo er sich wie reinschieben möchte. Aber diese ganze Ablenkungsgeschichte oder diese ganze Mythologie, die da erschaffen wurde von den Unverderblichen, die ist ja dann offenbar wirklich nur auf Lebensmittel gemünzt und in der Hinsicht ist Dusch dann so ein bisschen der Outsider, der erweitertes Wissen hat.
Der nicht verblendet werden musste.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass das die ganze Zeit quasi die Kritik an Religion ist, ist es ganz schön hart, was wir hier so sagen, ne? Verblendet, Brainwashing und Sieg der Wissenschaft und so.
Ja gut, ich meine, ich bin Atheist, ich sehe das exakt so, aber der Film stellt es halt genau so dar.
Ja, ich bin jetzt auch nicht streng gläubig oder so, aber ich finde so, der Film ist halt auch eine ganz gute Kritik daran, denn offen sagen, so ja, Religion hier ist alles nur Brainwashing, glaube ich, käme nicht so gut an, wie wenn du es in dem Film so verpackst, wie die es getan haben.
Ja, das ist halt irgendwo eine Grundaufgabe der Religion und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlimm, dass Menschen halt auch durchdrehen würden, wenn sie jetzt pausenlos daran denken, dass sie irgendwann sterben und dann für immer weg sind und es keine Seele gibt und keine Wiedergeburt, sondern sie sind dann einfach für immer weg. Das ist ja eigentlich ein unerträglicher Gedanke und Religion mit der Verheißung eines Paradieses oder eines Himmels, je nach Religion, ist halt eine Maßnahme, wie man damit umgehen kann.
Ja.
Das ist ja eins zu eins das, was hier in dem Film abgebildet ist. Das kann man ja explizit so benennen. Das ist ja gar nicht mal jetzt schon etwas Gotteslästerliches oder etwas Ketzerisches, wenn man das so benennt.
Nö, das stimmt.
Und man muss ja dazu sagen, Menschen, die nichts zu verlieren haben, sind gefährlich. Das ist grundsätzlich ziemlich so. Und da ist Religion ein guter Katalysator, wenn um dich herum alles kaputt ist, alles zusammenbricht. Ja, komm, glaubst halt an das Leben danach. Irgendwann wird schon geil sein.
Dann gibt es aber noch eine Szene, die ich eher als After-Credit-Szene gesehen hätte. Und zwar könnte das der Opener zum Folgefilm sein, in der die Unverderblichen mit dem Kaugummi zusammen ein Stargate aus einer Kloschüssel gebastelt haben, was sie in eine Parallelwelt bringen soll, beziehungsweise in eine parallele Dimension, in der die richtige Wahrheit ist. Denn anscheinend sind sie alle nur Spielzeuge von komischen Möchtegern-Göttern, also Menschen, die mit denen spielen, die da heißen Seth Rogen oder Edward Norton.
Wird die Fortsetzung ein Live-Action-Movie? Also sehen wir dann da ganz viele Menschen in Wurstkostümen?
Oh Gott, hoffentlich nicht.
Aber dann auch bitte die billigen für 10 Euro, die man so bekommt?
Fun Fact, ich habe gelesen, dass tatsächlich einer, der für die Besetzung vorgesehen war, ich bin mir nicht mehr sicher, wer das war und ich finde wahrscheinlich auf die Schnelle auch die Quelle nicht mehr, aber irgendjemand hatte bei dem Film zugesagt in der Erwartung, dass das tatsächlich sowas sein wird, Live-Action und vermutlich mit Wurstkostüm.
Wie geil.
Ich werde es jetzt nicht finden, das ist auf jeden Fall etwas, was man irgendwo bei IMDb in den Fun Facts finden kann. Ich stelle mir das auch sehr, sehr witzig vor. Gut, wenn man sich mal das überlegt, wie dieser Film 1:1, so wie er jetzt gemacht wurde, in Live-Action aussehen würde. Holy shit.
Es soll aber wohl tatsächlich noch etwas nach Es geht um die Wurst kommen. Also irgendeine Fortsetzung soll es da wohl geben. Ich weiß aber noch nicht, ob das eine Serie sein soll, weil ich hier auch gefunden habe, eine Amazon-Serie möchte da anknüpfen oder ob es wirklich einen zweiten Film gibt. Obwohl das hier schon sehr konkret wird. Die Serie soll den Titel Sausage Party Foodtopia tragen, 8 Folgen umfassen und 2024 veröffentlicht werden.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so informiert. Ich weiß, dass Seth Rogen mal darüber gesprochen hat und lese gerade auch, dass ein Sausage Party 2 ein Gedanke war und dann vielleicht tatsächlich so eine Mischung aus Live-Action und Animation, so wie der Roger Rabbit-Film, falls ihr den mal gesehen habt. Mhm. Ja, keine Ahnung, von wann die Information ist und ob das noch aktuell ist. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob diese Endszene dann direkt so die Schnittstelle zu einem zweiten Teil darstellen sollte. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es einfach nur so ein aufgedrückter Meta-Humor ist, der unbedingt noch rein musste, weil zu der Zeit gerade so Meta-Humor noch extrem angesagt war. Mhm. Und ich fand's deplatziert. Also es hat für mich keinen Sinn ergeben, dass da plötzlich jetzt erwähnt wird, dass sie alles Cartoon-Figuren sind und dann die Schauspieler noch benannt werden. Ich habe grundsätzlich nicht so viel gegen Meta-Humor. Aber ich hätte es witziger gefunden, wenn jetzt über den ganzen Film schon irgendwie sowas eingestreut worden wäre, wenn dazu Sammy Bagel Jr. gesagt worden wäre, hey, du klingst ja wie Edward Norton, keine Ahnung. Oder weiß ich, ob es irgendwelche Klischees über Edward Norton gibt.
Schwierig, ich habe keine Ahnung.
Ja gut, irgendwelche Referenzen von Filmen, in denen er vorher mitgespielt hat, was weiß ich, es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben. Das hätte ich zumindest noch akzeptabel gefunden, aber weiß ich nicht, ob das den Film jetzt viel besser gemacht hätte. Ich finde aber, diese Endsequenz macht ihn definitiv nicht besser.
Ja, es war dieses typische In-Your-Face und da auch wieder so bei Meta mit gutem Verstand rangehen und ein bisschen subtiler, dann passt das schon.
Ja, und dann noch das Stargate, was dann auch noch einfach eine Referenz ohne großen Sinn ist. Also ja, sie gehen da durch und kommen dann möglicherweise im zweiten Teil in der Menschenwelt oder wo auch immer an. Ja.
Ja, ich habe mich auch gefreut, das Stargate zu finden, weil ich Stargate toll fand, aber der Sinn hat sich mir nicht offenbart. Also ich fand einfach, die Szene kannst du als After-Credit-Szene so als kleines Bonus geben, aber ansonsten, ich habe an dem Punkt schon mit dem Film, der war für mich schon beendet.
Sie hätten das Stargate nicht aufstellen sollen, sondern wirklich als Kloschüssel. Dann hätte sich auch die Optik erklärt und der nächste Film spielt dann in der Kanalisation.
Ja gut, ob das jetzt, also ja, stimmt schon, ob das jetzt eine Kloschüssel sein muss, sei mal dahingestellt, aber dann würde es vielleicht, wenn das wirklich ein Gegenstand wäre, den man da so erwarten könnte, dann würde das vielleicht noch etwas weniger deplatziert sich anfühlen.
Ja, ich glaube, für mich war einfach nur dieser Meta-Witz dann schon wieder zu viel, wo eigentlich das Finale schon gelaufen ist.
Genau, und so hast du noch einen eigentlich unnötigen Cliffhanger drin, im Prinzip. Offenbar ohne, dass da wirklich ein Folgefilm direkt geplant war, weil ja, denn sonst wäre der wahrscheinlich 7 Jahre später jetzt schon draußen.
Außer man war sich noch nicht sicher und wollte sich einfach nur eine Tür offen halten.
Ja, aber dann kann man das wirklich als Post-Credit-Szene machen. Dann finde ich, sollte das nicht Teil des Hauptfilms sein.
Habt ihr inhaltlich noch etwas, was ihr anmerken, besprechen, fragen wollt?
Ich hätte noch was, wo aber ich auch schon wieder die Einschränkungen machen muss, dass es fraglich ist, inwieweit man sowas in so einem Film kritisieren sollte. Aber ich finde, einer der Charaktere, der sogar ein bisschen mehrschichtig ist, ist ja Barry, das deformierte Würstchen. Mhm. Und der macht eine Charakterentwicklung durch. Das machen die anderen ja eigentlich alle nicht, außer Douche macht auch eine gewisse Entwicklung durch, wenn man so will. Aber,
negative.
Naja. Ja. Aber Barry macht ja eine Entwicklung durch, ist am Anfang das verschüchterte Würstchen, was von allen gemobbt wird. Insbesondere übrigens von diesem Würstchen, das ist mein zweitliebster Charakter, mit den blonden Augenbrauen und so.
Troy.
All das und Troy hat, der hat einen Namen.
Heißt Troy. Und der ist halt so, wie man sich so ein Klischee-Troy vorstellt.
Ey, den fand ich so gut getroffen und auch vom Aussehen her, der hat richtig gut gepasst. Also den fand ich super. Aber unter anderem von denen wird Barry ja hart gemobbt. Und traut sich nicht zu, ist halt der komplette Underdog. Und er wird am Ende zum Helden. Aber das ist eine Wandlung, die halt so plötzlich passiert und so wenig nachvollziehbar ist. Eigentlich passiert das ja, als er in der Wohnung von dem Druggie ist, dort feststellt, dass der Druggie ihn sehen kann und dann, als ob ein Schalter umgelegt wird, fängt er an, sich zu behaupten und den Drogentypen herum zu kommandieren oder ihn einzuschüchtern sozusagen.
Ja.
Und nachdem er dann, also da ist quasi der Schalter umgelegt, später kommt er in den Laden zurück, ne, ist auch plötzlich der übelst coole Dude, der da mit dem abgetrennten Kopf ankommt, den noch ein bisschen verarscht und so. Also kommt er in 180-Grad-Wende und das ist ja so unglaubwürdig. Das fand ich sehr, sehr merkwürdig.
Ja, da weiß man auch nicht wirklich, wo das herkommt, weil das wird wirklich nirgendwo erklärt. Das ist einfach so.
Genau. Ja.
Der rutscht noch über den Tisch von diesem Druggie und möchte möglichst nicht gesehen werden. Auf einmal sagt er, ja, du hast ja Hände und Füße, und der denkt sich, ja, gut. Und auf einmal steht er da und ist, ja, hi, guten Tag, ich bin Barry, ich bin der Held.
Genau. Gut, Barry ist jetzt vielleicht nicht der Hauptprotagonist, das wird immer noch Frank sein, obwohl Frank halt so eine Wandlung nicht durchmacht. Eigentlich macht Barry hier so die klassische Heldenreise durch. Aber Frank ist halt der Hauptcharakter, weil es eben hauptsächlich um diese Love Story geht. Mhm. Aber dann, finde ich, hätte man das wirklich noch ein bisschen fließender gestalten oder weiter ausgestalten sollen, wie diese Wandlung bei Barry passiert.
Wäre vielleicht aber zu lang, zu viel für den Film gewesen, weil er ist ja nicht so lang, 1,5 Stunden, Pi mal Daumen.
Ja, das muss ja nicht sonst wie komplex gemacht werden. Du kannst ja irgendwie, wenn er da seine traumatischen Begegnungen auf der Straße hat, dann, was weiß ich, trifft er auf ein Lebensmittel in Bedrängnis, keine Ahnung, was liegt auf der Straße üblicherweise an Lebensmitteln drum?
Kaugummi.
Ja, Kaugummi ist leider schon belegt. Aber irgendein Lebensmittel in Bedrängnis, und dann baut er in einem inneren Konflikt plötzlich den Mut auf, dieses Lebensmittel zu retten, und das ist so der Trigger für ihn, sich zum Helden zu entwickeln. Ne? Irgend so eine Kleinigkeit. Das hätte ja vielleicht sogar schon gereicht. Aber es gibt ja gar nichts in diese Richtung.
Aber ja, dieser innere Konflikt, den hätte man auch in der Wohnung vom Druggie haben können, weil da ja auch die verletzten, missbrauchten Lebensmittel sind.
Ja, genau. So richtig ist er ja auch gar nicht traumatisiert. Also beim Druggie wird er ja nicht zuerst damit konfrontiert. Er hat das ja erlebt in der Küche. Aber das wirkt ja auch nicht so, als hätte das irgendwie einen Prozess in ihm gestartet.
Aber ich glaube auch, du kannst das der Hauptzielgruppe des Films gar nicht antun. Weil ganz ehrlich, was ich bei diesem Film gemerkt habe, ist, innerhalb von 5 Sekunden macht das Hirn aus. Denk wirklich nicht nach. Und ja, das wird die Hauptzielgruppe auch machen. Und der kannst du keine krasse Charakterentwicklung irgendwie mit Nachdenken vorsetzen. Die sind da total überfordert.
Aber du kannst der Hauptzielgruppe, wenn du das so siehst, auch keine Referenzen oder Verarbeitungen des Nahostkonflikts vorsetzen oder Religionskritik.
Nee, das nicht. Aber das ist eine bekannte Referenz, darüber können sie dann schmunzeln und vielleicht denken sie danach drüber nach.
Ich weiß nicht, so diese Entwicklung vom Underdog zum Helden, das ist wahrscheinlich das älteste Literaturklischee aller Zeiten. Das ist nicht so schwer verständlich und auch nicht so schwer umzusetzen.
Aber vielleicht gerade, weil wir dieses Klischee immer überall haben, hinterfragen wir das nicht, wenn das einfach so wie in dem Film passiert.
Das kann durchaus sein, ja. Man kann natürlich auch sagen, das wäre halt am Ende sowieso wieder total klischeehaft gewesen, so dieser Wandel. Dann kann man es auch gleich wegrationalisieren, um Zeit zu sparen. Vielleicht ist es das gewesen, wer weiß.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer der Film war oder ob der schwierig zu produzieren war. Ich meine, 2016 war das mit dem Animieren noch nicht so weit wie heute natürlich. Und die hatten Probleme, jemanden zu finden, der den Film überhaupt umsetzen möchte, gerade weil der halt so abgedreht, versaut, brutal, komisch ist. Und viele, die nicht ernst genommen haben.
Also teuer war der Film nicht. Der ist im Vergleich zu anderen animierten Filmen außerordentlich günstig gewesen. Ja, ob es schlimm gewesen wäre, da noch 1-2 Szenen mehr reinzupacken, weiß ich nicht. Hätte die Kosten wahrscheinlich nicht unbedingt extrem in die Höhe getrieben.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass du dafür keine Investoren gefunden hast.
Ja, ich bin mir nicht sicher, wie die Produktionsstudios damit umgehen. Ich glaube, Annapurna ist ja dann doch relativ offen bei sowas. Columbia Pictures ist noch beteiligt. Ja, sind vielleicht ein bisschen konservativer. Ja, ich weiß es nicht.
Aber die mussten sie halt auch erstmal kriegen, weil sie wohl einige angefragt haben, die dann aber abgelehnt haben. Also kann auch sein, dass es da nicht viel teurer hätte sein dürfen, weil man nicht viele hatte, die dann als Investoren eingestiegen sind. Es gibt ja auch keine Product Placements, also über Werbung kannst du es ja auch nicht finanzieren.
Finde ich übrigens schade. Ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn da tatsächlich ein bisschen Product Placement oder zumindest echte Produkte vorhanden gewesen wären. Also es ist ja eigentlich prädestiniert dafür. Andererseits wäre es komisch, wenn es dann im ganzen Laden nur eine einzige Marke Ketchup, eine einzige Marke Getränke und so gegeben hätte, wie es ja vermutlich gewesen wäre, weil wenn sich da jemand einkauft, dann will er keine Konkurrenzprodukte neben sich haben. Ja, das hätte es für mich ein bisschen aufgewertet, glaube ich sogar.
Bin mir nicht sicher.
Man könnte das auch gegenteilig sehen, weil der Film ja auch sehr böse ist und vielleicht man ja nicht mit dem in Verbindung gebracht werden will. Die Sponsoren müssen sich rauskaufen. Ich möchte nicht da drin vorkommen. Also auf keinen Fall.
Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Und deshalb wird nur die Marke nicht erwähnt und ja, dann taucht halt da Pepsi statt Coca-Cola auf und Coca-Cola ist halt fein raus und die Pepsi ist, keine Ahnung, was ist typisch für Pepsi? Sie ist einfach ein typischer Amerikaner, keine Ahnung.
Das wird aber dann schwierig, wenn du einen ganzen Laden mit so Product Placement Produkten darstellen möchtest, die dann alle irgendwie einen Charakter haben und eigentlich im Film keine größere Rolle haben, als dass sie sich mit Mentos im Menschen mixen, um diesen Menschen in die Luft zu sprengen.
Ja, dann ist es vielleicht einfacher, wenn da wirklich so Klischees verarbeitet werden, wie es jetzt halt der Fall ist. Dann reicht auch eine kleine Szene, da wird schon alles klar. Wie bei den Sauerkraut halt, ne? Da weiß ich nicht, gut, ich kenne jetzt keine Sauerkrautmarke und weiß nicht, ob es da irgendwelche Klischees gibt. Aber so hast du halt das ganz einfach Klischee, Sauerkraut, Deutsch, Hitler, fertig. So, das taucht in zwei Szenen auf und funktioniert für das, was es sein soll.
Ja, ist auch schön, dass das der Frankfurter Sauerkraut ist, sodass man FS schreiben kann, was sehr ähnlich wie SS aussieht, weil man in altdeutscher Fraktur schreibt.
Ja, ganz kurz nochmal übrigens zum Budget. Ich habe mich da gerade nochmal informiert und die Seite jetzt wieder geschlossen, deswegen ganz kurz. Der Film hatte tatsächlich ein Budget von 19 Millionen Dollar, was außerordentlich wenig ist, wenn man das zum Beispiel mit Up vergleicht. Gut, ist natürlich jetzt Disney, Pixar, ist ordentlich Geld hinter, aber der ist von 2009 und hat fast 10-mal so viel gekostet. Also für animierte Filme hat man auch 2016 schon, oder halt noch früher, eine Menge mehr bezahlen können.
Ist aber auch nicht so kontrovers.
Ja, da ist die Finanzierung natürlich einfacher. Ich finde leider aber auch, dass man dem Film das Budget ein bisschen ansieht, also ich gucke jetzt nicht so häufig animierte Filme und man muss natürlich immer betrachten, was so grafisch möglich war zu der Zeit. Aber gut, 2016 ist jetzt auch nicht 2000. Da ging halt schon ein bisschen was. Aber ich finde, der sieht jetzt nicht so toll aus. Also, dass die Lebensmittel jetzt nicht außerordentlich ästhetisch dargestellt werden, ist vielleicht inhaltlich schon irgendwie sinnvoll. Aber es wirkt eigentlich alles so ein bisschen steril, wenn man sich die Würste mal anguckt und das Brötchen vor allem, die haben keine wirkliche Textur oder so. Ich finde, der sieht wirklich nicht schön aus.
Auch die Umgebung ist sehr schlicht.
Ja, das kann natürlich auch ein Stilmittel sein, aber als Vergleich würde ich da Strange Magic in den Pott werfen. Kam 2015 raus, ist eigentlich relativ hübsch gestaltet, auch animiert und der kam mit 70 bis 100 Millionen Kosten aus. Also das, man merkt sowas tatsächlich stark. Also du kannst auch halbwegs günstig produzieren, ohne in das Zehnfache reinzugehen, aber so an sich ist das schon sehr, sehr günstig.
Ja, man könnte ja sagen, Sausage Party lebt jetzt nicht von seiner Grafik, sondern von seinem Inhalt.
Da fragt man sich dann, welcher Inhalt?
Ja, das ist dann das Problem. Aber klar, es geht halt primär um den Humor, ne? Es geht nicht unbedingt darum, dass der jetzt total geil aussieht und technische Maßstäbe setzt.
Nee, das Einzige, was sie sich wirklich an Maßstab gesetzt haben, was sie erreichen möchten, ist, dass es der erste animierte Film ist, der definitiv nicht von Kindern geguckt werden sollte. Und das haben sie geschafft.
Also sagen wir computeranimiert, sonst müsste man halt den South Park-Film, wenn es um Kinofilme geht, anbringen. Oder halt Anime, wo es ja schon viele, viele Jahre vorher genügend Zeug gab, was nicht für Kinder
war. Aber nicht Zeichentrick animiert, sondern wirklich computeranimiert.
Ja.
Das hatte ja bis dato dann immer diesen, muss ein Kinderfilm sein, Image.
Gab es seitdem eigentlich so animierte, also computeranimierte Filme, die sich jetzt auch eher an Erwachsene gerichtet haben? Also jetzt vielleicht nicht so plakativ, ne, wie es Sausage Party ist, aber vom Grundtenor, die vielleicht eher für ein erwachsenes Publikum sind? Weil ich stecke da halt nicht wirklich drin, ich gucke sowas wirklich selten, deswegen habe ich da keinen Überblick.
Ja, es gibt mittlerweile mehr, die für Erwachsene sind. Vor allen Dingen soll ja jetzt noch einer rauskommen mit einem Hund, der ebenfalls ein R-Rating anstrebt. Es geht um einen Hund, der kastriert werden soll und die letzte Nacht in Freiheit mit seinen Freunden genießen möchte. Und zwar Fixed.
Ja, mal gucken. Also das ist halt auch schon wieder sowas Plakatives, ne? Ich finde, ein Film, der sich an Erwachsene richtet, der muss dann nicht unbedingt vor Penis- oder Pipi-Kaka-Humor strotzen. Aber das klingt hier ja schon wieder so, wenn es da um eine Kastration geht und so ein Gedöns. Also es wird halt auch wieder in die Richtung gehen.
Ja, der zieht das auch wieder ab. Der möchte ja wirklich so vom Stil her, also von Humor und Niveau, Nachfolger von Sausage Party sein. Oder den vielleicht übertreffen. Also wer weiß, wie schlimm das wird.
Da könnte man ja sagen, das ist eigentlich noch infantiler als so eine Pixar-Filme zum Beispiel. Die sind zwar auch an Kinder gerichtet, aber sowas wie Inside Out zum Beispiel, das kannst du ja auch als Erwachsener gucken, ohne dich zu schämen.
Ich finde, gerade von Pixar kann man viele Sachen gucken, wo man dann auch eventuell eine Message versteht, die man als Kind nicht mitbekommt.
Ja, das ist halt das, was ich vorhin meinte mit diesem Disney-Prinzip. Also du kannst halt auch Filme für beide Zielgruppen machen, ohne die Kinder komplett zu verstören. Und trotzdem halt so gewissen Humor, der eher sich Erwachsenen erschließt, einbringen. Und die Symbiose funktioniert eigentlich relativ gut. Und da bin ich dann auch sogar eher gewillt, quasi mit meinen Kindern in so einen Film reinzugehen, weil das Kind hat sein Pipi-Kaka, also nicht Pipi-Kaka, sondern sein eher kindlichen Humor. Und ich habe so meine, keine Ahnung, gesellschaftskritischen, schlimmen Anspielungen, die das Kind halt nicht rafft.
Ja,
ich finde das immer schön, wenn es so Seitenhiebe gibt, die Erwachsenen dann voll witzig finden und die Kinder sich nur denken, hä, warum lacht denn der jetzt?
Ja, solange die Kinder das dann nicht erklärt haben wollen, ist es ja okay.
Nee, die sind meistens verwirrt und denken sich nur so, hä, weil auch wenn du das wiederholst, die verstehen den Zusammenhang nicht. Wie würdet ihr den Film denn bewerten? Hat er eure Erwartungen getroffen?
Ja, also ich würde sogar sagen, er hat meine Erwartungen übertroffen, weil meine Erwartungen einfach abgrundtief niedrig waren. Also ich habe nicht erwartet, irgendwie total verstört zu sein, sondern ich habe von dem Film halt nicht erwartet, irgendwie die Kunst in sich zu sein. Also es ist kein Tony Erdmann. Es ist eher halt so, vielleicht ein bisschen South Park, vielleicht ein bisschen sehr offensiver Humor. Und da hat er im Prinzip alles geboten, was er bieten kann.
Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich konkret für Erwartungen hatte. Also ich glaube, ich habe, wie eingangs gesagt, schon mitbekommen, dass der irgendwie niveaulos sein soll. Dennoch habe ich, glaube ich, eher mit etwas gerechnet, was dann doch schon auf Kinder gemünzt ist. Ich wusste im Vorfeld zum Beispiel nicht, dass der in Deutschland mit einer FSK 16 freigegeben ist. Ich wäre wahrscheinlich von FSK 12 oder so ausgegangen. Das heißt, ich habe eigentlich schon einen tendenziell kindgerechten Film erwartet mit ein paar Spitzen, mit ein paar vielleicht schon ansatzweise versauten Spitzen, aber jetzt tendenziell eher subtil. Sagen wir mal, ich habe was Harmloseres als South Park erwartet. Und ja, was ich bekommen habe, war dann ja im Prinzip South Park, und zwar so Richtung der ersten drei Staffeln, die halt wirklich, ein bisschen oberflächliche Gesellschaftskritik drin hatten, aber eigentlich hauptsächlich aus Toilet-Humor bestanden haben. Und dass das Ganze jetzt deutlich expliziter ist, als ich gedacht hätte, das würde ich als positiv ansehen. Damit hat er meine Erwartungen auch übertroffen, weil ich glaube, ich hätte noch weniger mit ihm anfangen können, wenn das einfach ein kindgerechter Film mit ein paar kleineren, augenzwinkernd anstößigen Witzen gewesen wäre. Also in dieser Konsequenz, wie krass übertrieben es ist, fand ich es eigentlich ganz witzig. Allerdings habe ich das Problem, dass ich mit Humor, nichts anfangen kann. Nein, dass ich mit Humor weniger anfangen kann, wenn das halt so sexueller Humor, das finde ich einfach irgendwie relativ wenig ansprechend. So, wenn, keine Ahnung, manche Leute flippen aus vor lauter Lachen, wenn im Film einmal das Wort Ficken fällt. Und das von einem niedlichen Bürstchen gesagt wird. Weiß ich nicht. Ist nicht mein Humor. Mein Humor ist dann eher in der Küchenszene. So Fun-Splatter mag ich zum Beispiel sehr gerne. Davon gab's dann allerdings leider zu wenig. In dieser Drastik allerdings fand ich das schon gut. Ansonsten, was diese Gesellschaftskritik und so angeht, ja, also gerade dieser Nahostkonflikt, gerade mit dem Charakter Lavash, das fand ich schon wirklich gut. Davon abgesehen, fast schon ein bisschen zu wenige Klischees, und manche waren auch nicht so wirklich konsequent zum Ende gedacht oder zum Ende ausgespielt. Diese ganze Szene bei den Mexikanern, wo die Guacamole und Tequila und Salsa, glaube ich, war auch noch dabei, eine Rolle spielen. Ja, da hast du das Klischee, okay, das sind Mexikaner, du siehst es, aber da wird halt nicht so viel mit gemacht, finde ich. Genau wie mit dem Sauerkraut, das kommt halt in zwei Szenen vor. Und von dieser Art Klischee-Verarbeitung hätte es für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr geben können. So bleibt für mich an Verarbeitung von, also an satirischen Komponenten eigentlich wirklich nur dieser Nahostkonflikt, der mir wirklich gut gefallen hat. Ja, ist also nicht so viel Substanz.
Ja, ich finde auch, da hätten sie ruhig mehr einstreuen können, wenn sie schon darauf verzichten, tiefer darauf einzugehen. Aber es wäre ja nicht schlimm gewesen, sowas so am Rande einfach auftauchen zu lassen, im Hintergrund quasi.
Genau, also du hast diesen Ketchup zum Beispiel oder Senf oder so. Der wird halt gezeigt, aber der hat keinerlei Persönlichkeit. Da ist auch kein Klischee dabei und der ist einfach nur da.
Hm.
Und im Gegensatz dazu zum Beispiel fand ich relativ cool, dieses kanadische Dosenbier. Ist nur ganz kurz zu sehen, auf dieser Partysequenz relativ früh im Film, glaube ich. Da läuft halt so ein Sixpack kanadisches Bier durch die Gegend und sagt die ganze Zeit sorry und entschuldigt sich bei jedem. Was halt ein typisches Klischee über Kanadier ist. Dass die eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, sich zu entschuldigen. So, absolut super, ne? Spielt für die Handlung keine Rolle. Ist, wie gesagt, nur einmal ganz kurz zu sehen, aber das ist cool. Davon bitte noch mehr.
Stimmt. Ja, wie gesagt, also so ein paar kleine Gags so auf die Schiene wären nicht schlecht gewesen, so im Beiläufigen. Aber insgesamt finde ich auch, der Film hat mich unterhalten, leicht verstört. Ich habe ihn schon vielen Menschen angetan. Deswegen kann ich nicht sagen, der Film ist komplett Schrott. Ich würde jetzt sagen, eine tiefe Botschaft würde ich dem jetzt aber auch nicht zurechnen. Dafür ist er zu oberflächlich gehalten. Es ist einfach nur ein flacher Sex-Pipi-Kaka-Humor-Gag nach dem anderen. Ich würde sagen, der ist mittelmäßig. Und da sind wir auch relativ nah bei den Bewertungen von IMDb. Da sind es 6,1 von 10 oder Letterboxd, da sind es 2,3 von 5.
Ja, wenn ich es jetzt in Zahlen ausdrücken müsste, also ich habe ein bisschen gezweifelt. Ich habe ihn inzwischen, nachdem ich es nochmal reflektiert habe, runtergewertet auf 2 von 5, weil einfach, naja, von so einem Film hätte ich erwartet, dass ich zwischendurch wirklich häufiger mal auflachen muss und nicht nur an vereinzelten Stellen mal kurz kichern und mich direkt danach dafür schämen muss. Und von solchen wirklich witzigen Szenen gab es einfach zu wenig. Und der Rest kann diesen fehlenden oder einfach meine Vorstellung von Humor nicht treffenden Humor nicht wirklich retten. Deswegen, ja, bin ich bei leichter Unterdurchschnittlichkeit angekommen. Es könnte anders aussehen, wenn ich den Film in anderen Zuständen gesehen hätte. Mal salopp ausgedrückt, wenn man sich da vorher einen dicken Dübel reinzwirbelt, dann kann das schon funktionieren. Aber ich wollte ihn jetzt mal so nüchtern wie möglich bewerten. So nüchtern, wie ich ihn gesehen habe.
Wir warnen dich beim nächsten Film dieser Art einfach vor, dann kannst du den aus dem Keller rausgucken. Da kannst du dann auch lachen.
Ich wäre offen gewesen zu lachen. Es war halt nur sehr selten wirklich witzig.
Also falls irgendjemand irgendwann mal irgendwas zur Belustigung nebenher braucht, wenn er nicht mehr ganz Herr seiner Sinne ist und das vorplanen kann, nehmt den Film.
Ja, dafür kann das halt wirklich funktionieren. Das ist so, wie wenn du dir an so einem lustigen Abend eine alte Folge South Park reinschmeißt. Das kann auch funktionieren, obwohl es eigentlich nicht sonderlich gut ist.
Ja, also typischerweise vorglühen für eine Party und dann schmeißt den Film rein. Haben alle erstmal ihren Spaß bis 22 Uhr, bis dann losgeht.
Ja.
Ja, das war doch eigentlich gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie gesagt, ich habe es den Leuten angetan, nicht freudig irgendwie empfohlen, weil ich den so toll fand. Es ist einfach nur die Reaktion darauf, ist interessant.
Nochmal so abschließend zu Sausage Party gefragt. Die Bewertung, die R-Rated-Bewertung, die ja heißt, dass Leute unter 17...
Unter 18?
Nee, unter 17 oder unter 18, ich bin mir nicht sicher. Eins von beiden, die dürfen den in Begleitung Erwachsener sehen.
Ja.
Nach unten gibt es so gesehen keine Grenze.
Ja.
Und in Deutschland ist es halt FSK 16 und in Frankreich ist es ab 12, wo es auch Kontroversen drum gab, wie man sich vorstellen kann. Wie schätzt ihr das ein? Ist FSK 16 für den okay oder sind das Sachen, mit denen vielleicht heutzutage auch schon Jüngere umgehen können? Oder ist es halt am Ende so krass, dass eigentlich eine 18er Einstufung gerechtfertigt wäre? Also findet ihr die FSK 16 nachvollziehbar?
Naja, die andere Option wäre ja, das auf FSK 6 oder 12 zu setzen. Ich finde, für 12 ist es tatsächlich zu früh. Die können mit dem Film auch nicht viel anfangen. Und wenn sie es damit schon anfangen können, lass die erstmal selber irgendwie ein bisschen reifen, bevor die sowas gucken. Also ich finde, 16 ist da schon ganz gut. Da ist man alt genug, dass man sowas abkann und ordentlich einsortieren kann für sich.
Ich glaube, halt lustig finden kannst du das vielleicht durchaus schon mit 12, 13 oder so.
Ja, aber wenn du sagst FSK 12 und dann guckt das ein 12, 13-Jähriger und der da jedes Mal lacht, wenn irgendjemand Penis sagt.
Hat eine richtig gute Zeit. 5-Sterne-Film für den 13-Jährigen.
Also da ist die Zielgruppe halt auch gut getroffen.
Ja, aber da sind dann wieder so Szenen wie der sexuelle Übergriff und Co.
Ja, den finde ich halt auch für 16 oder für 18 oder für 37-Jährige eher nicht so angemessen.
Ja, deswegen sage ich ja, den kann man dann mit 16 wahrscheinlich eher für sich einsortieren. Deswegen würde ich ihn halt nicht jünger setzen. Ob ich ihn älter setzen würde, weiß ich nicht. Weil wenn du wirklich sagst, FSK 18, so krass finde ich das jetzt nicht. Also den Film gesamt. Ein Übergriff ist immer krass. Das ist egal, wie alt man da ist. Der hat nie zu passieren. Aber wenn man damit umgehen weiß, wie man das für sich bewertet und da jetzt nicht hinterher, keine Ahnung, die falschen Sachen verherrlicht, ist das ganz okay.
Die falschen Sachen verherrlicht, wie unter anderem die Injektion von Badesalz. Das könnte ja tatsächlich ein Argument sein, ne?
Ja.
Und Drogenkonsum ist ja dann auch eine Sache, die damit reinspielt.
Sollte man vielleicht nicht unbedingt kleinen Kindern zeigen. Vielleicht denken die, die können da wirklich coole Sachen erleben, wenn die jetzt Badesalz irgendwie trinken, essen, spritzen.
Ja, Mama, stimmt. Mama, ich will Badesalz. Ich möchte sehen, wie Würstchen reden.
Ja. Wenn das Kind nicht mehr sein Schaumbad möchte, sondern auf die Badekugel besteht, weil es meint, dass es das hilft. Also ich denke FSK 16, wenn man da einigermaßen vernünftig im Kopf ist, dann ist das okay. Vor allem gibt es da ja auch richtige Sexszenen.
Ja, das ist halt gerade das, wo ich denke, dass da Jüngere durchaus mit umgehen können oder das einfach zum Brüllen komisch finden.
Ja, aber nicht mit 12.
Weiß ich nicht. Kommt doch sicherlich drauf an. Also ich glaube ehrlich gesagt auch.
Ich weiß es nicht. Das kann ich dir sagen, wenn meine Kinder das Alter haben, ob ich das okay finde. Bis jetzt kann ich es mir nicht vorstellen.
Also ich würde es gerne vergleichen so mit dem, was ich gesehen habe in dem Alter, aber es gab sowas halt nicht. Als South Park rauskam, da war ich halt auch schon 14. So, ne? Und ich hätte mit 12 nicht die Chance gehabt, irgendwie sowas zu sehen.
Mit 12, da ist man in der 6. Klasse. Was macht man da? Freundschaftsbücher schreiben?
Nö, das habe ich in der Grundschule gemacht.
Ja.
12 habe ich Nickelodeon geguckt, Roccos modernes Leben und sowas, was auch schon teilweise etwas härter oder ernster ist.
Mm. Ja, wenn man sich einige Sachen anschaut, die wir damals als Kinder in jungen Alter geguckt haben, fragt man sich auch so, boah, dass das so im Fernsehen laufen durfte und jetzt teilweise bei so Kleinigkeiten schon aufgeschrien wird, ob uns das jetzt gut getan hat.
Na, es kann ja einfach ein Fehlurteil sein. Das hat Mike vorhin ja mit Watership Down schon genannt. Das war halt einfach eine komplette Fehleinschätzung von denjenigen, die beschlossen haben, wann das Ganze im Fernsehen laufen oder welche Altersfreigabe es haben soll. So, klar, das sollte man nicht mit 6 Jahren gucken. Das ist auch jedem klar. Das liegt nicht unbedingt an der heutigen Zeit, sondern da gab es auch damals schon reichlich Kritik dafür.
Ja, und trotzdem wurde es über Jahre hinweg immer wieder zu Ostern gezeigt.
Ja. Aber du kannst ja das Experiment machen, du zeigst deinen Jungs mal Sausage Party erst mit 8 Jahren, dann mit 10 Jahren, dann mit 12 Jahren und merkst dir dann, wie die Reaktion darauf war.
Ja, guck mal, wann sie am verstörtesten sind.
Ja.
Am besten so ein Kindergeburtstag.
Oh ja. Deine Kinder müssen vorher den Raum verlassen, damit die nicht verstört werden, aber die Eingeladenen, denen wird dann der Film vorgesetzt.
Ja genau, und ich gehe mit meinen Kindern in der Zeit Eis essen.
Ja.
Ja. Sofern ihr jetzt nichts mehr habt, was ihr über den Film dringend noch besprechen wolltet, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ich habe euch einmal dazu zwingen können, ihr habt ihn einmal geguckt, ihr habt ihn nicht vergessen, wir haben jetzt nochmal drüber gesprochen.
Ich habe ihn sogar 2-mal geguckt.
Ich wollte gerade sagen, sogar 2-mal. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
Ja, weiß nicht, ich möchte das Fass jetzt nicht großartig aufmachen, weil es eh immer das gleiche ist, aber man sollte ihn im Original gucken. Es geht viel verloren in der deutschen Fassung.
Ist leider häufig so, dass viel verloren geht, wenn es übersetzt wird. Von daher, wer das in O-Ton kann, gerne tun. Beim nächsten Film wird es wahrscheinlich etwas niveauvoller.
Ja, könnte man so sagen. Es wird Before Sunrise. Also wir begeben uns komplett auf andere Ebenen. Mal schauen, wie das ankommt.
Ja, ich weiß sehr wenig über den Film. Allerdings glaube ich, es wird an dem, was ich sonst so gucke, ganz weit vorbeigehen und ich hätte ihn nicht freiwillig geguckt, aber das ist ja auch der Sinn dieses Formats.
Ja, genau. Aber bei Before Sunrise braucht man wenigstens keine Triggerwarnung oder ähnliches rausgeben, der ist jugendfrei. Ich glaube, es gibt auch keine Szene, die not safe for work ist. Ich sehe gerade, der hat hier in Deutschland FSK 6, also braucht man sich da nicht große Gedanken machen, wenn man den mal mit der Familie oder in Anwesenheit anderer Menschen angucken möchte. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Runde für heute erstmal ab und freuen uns auf den nächsten Film, der da heißt Before Sunrise. Wer den gucken und dann den Podcast hören möchte, weiß jetzt Bescheid. 2 Wochen habt ihr Zeit und dann spoilern wir euch.
Genau, aber vorher sind wir natürlich mit Dreirumzelt auch nochmal am Start, am kommenden Montag.
Natürlich.
Denn diese Folgen werden jetzt ja zusätzlich erscheinen, ja, wie gesagt, im Abstand von 2 Wochen.
In diesem Sinne, euch noch einen schönen guten Tag, eine ruhige Nacht, einen schönen Start in die Woche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.
Glück auf.
Bis dann.